Hallihallo und willkommen zu Krimschnack, dem Kriminologie-Podcast mit euren beiden Lieblingskriminologinnen, so hoffen wir doch. Mein Name ist Annelie.
Und ich bin Marie, hi.
Und wir freuen uns, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir haben euch heute den, ja, jetzt schon dritten Teil zum Thema häusliche Gewalt mitgebracht. Und ähnlich wie in der letzten Episode wollen wir auch dieses Mal wieder den Fokus vor allem auf die Betroffenheit und auch Mitbetroffenheit von Kindern in Fällen von häuslicher Gewalt lenken. Und wir haben in der letzten Folge schon sehr viel über die offiziellen Zahlen gesprochen oder dem, was wir eben aus den offiziellen Zahlen lesen können. Wir haben auch über Dunkelfeldstudien gesprochen und wir haben auch schon über Auswirkungen häuslicher Gewalt auf Kinder gesprochen. Gerade über die Themen Schuld, Scham, Angst und Hilflosigkeit, ihr erinnert euch vielleicht, haben wir sehr ausführlich gesprochen und auch darüber, in welche Rollen Kinder in solchen Dynamiken und Szenarien gedrängt werden können und wie schädlich das für diese Kinder auch sein kann. Und heute wollen wir das Thema Auswirkungen und Folgen häuslicher Gewalt auf Kinder, auch im späteren Lebensverlauf, nochmal ausführlicher besprechen. Und wir wollen uns auch den rechtlichen Rahmen mal genauer ansehen, also welche rechtlichen und behördlichen Maßnahmen es eigentlich gibt, um ja, Erwachsene, aber eben vor allem auch Kinder vor häuslicher Gewalt zu schützen. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht mehr lange, sondern wir starten einfach direkt rein.
Krimschnack. Der Kriminologie-Podcast.
Mit Blick jetzt auf die Kinder, die familiäre Gewalt erleben oder die auch Paargewalt zwischen ihren Bindungspersonen miterleben, wollen wir jetzt nochmal auf ein paar Besonderheiten aufmerksam machen, die wir bisher, weil wir ja den Fokus auf die Erwachsenen gelegt hatten, noch nicht erwähnt haben. Also erstmal ist es wirklich, 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 wirklich wichtig zu verstehen, dass Kinder Menschen sind, die sich noch in konstanter psychischer und körperlicher Entwicklung befinden. Das heißt, dass sie gerade noch Emotionsregulation und Stressverarbeitung lernen. Und das heißt auch, dass in ihnen jeden Tag sehr komplexe Entwicklungsprozesse stattfinden, also hormonell oder auch was das Wachstum angeht, aber eben auch emotional. Und allein diese Prozesse können natürlich für Heranwachsende schon super anstrengend und verwirrend und fordernd sein. Für Kinder ist es unheimlich wichtig, eine sichere und enge Bindung zu ihren Bezugspersonen zu haben. Und das ist eben für das Sicherheitsempfinden von Kindern wirklich überlebensnotwendig. Wenn Bezugspersonen emotional nicht stabil sind, wenn sie nur schwer verfügbar sind oder im Zweifelsfall sogar gar nicht oder weil sie nicht berechenbar sind, weil sie eben selbst sehr belastet sind, dann kann das bei Kindern existenzielle Ängste auslösen. Was wir auch verstehen müssen, ist, dass die primären Bindungspersonen, was in der Regel ja die Eltern sind oder Großeltern oder so, für die Kinder Sicherheit und Schutz in Person sind. Also die Bindung der Kinder zu den Bindungspersonen bildet als frühkindliche Erfahrung das Fundament dafür, wie Menschen im späteren Verlauf ihres Lebens Angst und Stress bewältigen können. Alles, was diese Bindungspersonen tun oder auch unterlassen, wird von den Kindern beobachtet und diese Handlungen oder Unterlassungen werden von den Kindern erlernt und übernommen und auch unbewusst als Bindungsmuster im weiteren Verlauf ihres Lebens verallgemeinert. Das bedeutet, wenn die Bindung stabil, verlässlich, vertrauensvoll, liebevoll ist, dann ist auch das Fundament der Kinder ein stabiles. Wenn aber das Fundament beschädigt ist, dann leiden Menschen im späteren Verlauf ihres Lebens häufig unter den Bindungsmustern, die sie erlernt haben. Und sie sind auch häufig stärker stress- und angstanfällig und insgesamt auch einfach weniger resilient. Es sei denn, sie machen eine Therapie und lernen dann mit ihren frühkindlich erlernten Bildungsmustern umzugehen.
Genau, oder es sei denn, es wird ihnen frühzeitig geholfen und sie werden dabei unterstützt, diese Dinge anders zu verarbeiten, ja.
Ja.
Definitiv, das sind alles auf jeden Fall wichtige Hinweise und das wird auch gleich im Verlauf auf jeden Fall immer mal wieder, all diese Dinge solltet ihr jetzt im Hinterkopf behalten, das ist ganz wichtig, weil das ist eben einfach die Grundlage und das ist ein Verständnis, was man sozusagen haben muss für diesen Prozess, der da abläuft. Außerdem ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, dass so eine Angst, die Kinder eben in diesem Kontext dann erleben, auch ziemlich diffus sein kann, aber eben meistens, ja, wie Marie gerade schon gesagt hat, einfach sehr existenziell ist für diese Kinder, die ja, sich in diesem Entwicklungsstadium befinden und ja auch noch gar keine anderen Konzepte haben und gar keine anderen Möglichkeiten. Also, ihr müsst euch überlegen, was das für ein Kind bedeutet, wenn es durch die engsten Bezugspersonen Gewalt erfährt oder eben, wenn es mitbekommt, dass Mama oder Papa oder wer auch immer gerade vor Angst schreit oder weint oder wenn das Kind Verhaltensänderungen in den Bezugspersonen bemerkt. Solche Situationen zu erleben oder mitzuerleben, kann auf jeden Fall für die Kinder absolut überfordernd sein und total bedrohlich. Und es gibt dann so eine Art Gefühlscocktail, der da fast vorprogrammiert ist, ne? Der reicht dann eben von Schuld, Scham über Angst und Hilflosigkeit. Und das sind jetzt auch nur einige Beispiele. Aber ihr seht schon, das sind Gedanken und Emotionen, die die meisten Menschen stark fordern oder auch überfordern würden. Und bei Kindern sind die Auswirkungen eben einfach noch mal stärker als bei Erwachsenen. Ich glaube, das ist das, was wir auf jeden Fall mitnehmen sollten.
Ja, und was ihr auch jetzt im Kopf behalten dürft bei allem, was jetzt noch kommt.
Das ist noch ein bisschen was.
Haben uns da was überlegt für euch? Was macht ihr die nächsten 5 Stunden? Dreht noch mal eine Runde, wenn ihr gerade einen Spaziergang macht.
Oder vielleicht seid ihr beim Joggen, vielleicht schafft ihr ja doch noch den Halbmarathon heute Abend.
Ja, genau. Ja, ich meine, die Liste der Auswirkungen ist auch lang.
Ja, das ist so, da können wir auch nichts für.
Nee, und es ist auch nicht lustig. Also wir spaßen gerade so, aber das ist, glaube ich, auch gerade so ein bisschen Comic Relief.
Ja. Ja, und wir können ja aber auch nicht einfach irgendwas außen vor lassen. Deswegen wollen wir euch das auch so ausführlich wie möglich in dem Rahmen, den wir haben, präsentieren.
Ja, definitiv. Genau, also es ist nämlich tatsächlich so, dass die Auswirkungen ganz unterschiedlich sein können und vor allem sind die Möglichkeiten, wie es sich auswirken kann auf die Kinder, vor allem sehr vielfältig. Und wir werden euch jetzt einige Beispiele nennen. Wir haben das mal versucht zu clustern in emotionale und psychische Probleme, verhaltensbezogene und soziale Auffälligkeiten, kognitive und leistungsbezogene Beeinträchtigungen und physiologische und körperliche Symptome. Und ich fange mal an mit den emotionalen und psychischen Problemen. Also das bezieht sich jetzt auf innere Belastungen, emotionale Instabilität und psychische Verarbeitungsstörungen, die oft als Folge von Trauma und besonders starkem Stress entstehen können. Und das könnte sich zum Beispiel ausdrücken, also wie gesagt, das sind alles nur Beispiele, durch beeinträchtigtes Selbstwertgefühl, in sich Gekehrtheit, Akzeptanz von Gewalt, ne? Also wenn Kinder das zu Hause zum Beispiel miterleben, dass da regelmäßig Gewalt gegen einen Menschen angewandt wird, dann könnten Kinder ja auch auf die Idee kommen, ah, scheinbar ist das normal. Das hatten Annelie und ich tatsächlich auch mal im Berufskontext erlebt, ne? Da gab es ein Kind, das dachte, dass es normal ist, dass die Mama schlägt.
Ja, das war irgendwie so ein ganz schwieriger Moment. Ja. Ich erinnere mich noch, das war so eine Gruppe an Kindern und wir haben über Gewalt gesprochen und da ging es ja eigentlich so ein bisschen um Mobbingprävention und dass Gewalt nicht okay ist und wo Gewalt anfängt und so, all diese Dinge. Und ich erinnere mich da auch noch, als wäre es gestern gewesen, dass dann ein Kind sagte, hä, wieso? Aber das machen doch alle Eltern. Und dann waren wir so,
Nein.
Ja, weil tatsächlich war in dem Moment auch ein bisschen überfordert, wie man da, also ich bin ja keine Pädagogin und irgendwie ist das
ja,
natürlich auch
aber
total
schwierig.
Aber ihr
habt es ja dann gemeldet.
Also. Ja, ja, genau, haben wir, aber trotzdem ist mir da nochmal klar geworden, was das für so ein Kind bedeutet, wenn vielleicht das ganze Leben oder ein sehr prägender Teil des Lebens, wenn sowas stattfindet und so selbstverständlich wird und ja auch normalisiert wird auf eine Art.
Ja.
Dass das dann ganz selbstverständlich auch in den eigenen Kompass übergeht, dass man dann denkt, das ist wohl normal, das passiert wohl bei allen so.
Ja, ja, genau. Also Akzeptanz von Gewalt könnte eine Auswirkung sein oder auch internalisierende Symptome, also könnten sich zum Beispiel Angststörungen entwickeln oder Vermeidungsverhalten oder auch depressives Verhalten oder auch selbstschädigendes Verhalten, also Selbstverletzungen, Essstörungen und so weiter. Es können auch Zwangsproblematiken entstehen oder es können auch posttraumatische Belastungsstörungen entstehen. So, dann gibt es noch die verhaltensbezogenen und sozialen Auffälligkeiten und die zeigen sich im sozialen Miteinander, zum Beispiel auch in Rückzugsverhalten und Isolation oder vielleicht auch im Gegenteil an aggressivem Verhalten oder an gestörter Bindungs- und Impulskontrolle. Und das kann sich zum Beispiel auch ausdrücken dadurch, dass Kinder Zuwendungen abwehren oder dass sie regressive Verhaltensweisen aufweisen. Also dass sie zum Beispiel, obwohl sie das eigentlich schon konnten, dass sie sich auf einmal wieder einnässen oder dass sie in Babysprache zurückfallen oder dass sie irgendwie mehr an der Bindungsperson klammern als eigentlich üblich oder dass sie mehr Trennungsängste auf einmal wieder haben. Das ist jetzt vielleicht nochmal als Hinweis. Es gibt natürlich auch Phasen, in denen es völlig normal ist, dass Kinder klammern oder Trennungsängste haben. Und auch Babysprache und Einessen ist in einem bestimmten Alter normal, ne? Ich spreche jetzt eben davon, dieses Regressive, das bedeutet ja, dass die Kinder über dieses Stadium schon hinaus waren und dann sozusagen sich zurückentwickeln. Darum geht es dabei. Ja, und es kann eben auch zur Beeinträchtigung der Bindungsfähigkeit kommen oder auch zu externalisierenden Symptomen wie Aggression oder Schulverweigerung, erhöhte Feindseligkeit gegenüber anderen Menschen. Genau, es kann eben auch zu Störungen in der Vertrauensentwicklung kommen, vor allem wenn das elterliche Verhalten nicht vorhersehbar ist. Kinder könnten oder Jugendliche sind das dann eher, könnten Substanzen missbrauchen oder Kinder könnten auch auf einmal Spielunlust haben. Genau, das sind alles so Sachen, die als verhaltensbezogene und soziale Auffälligkeiten gelten würden und die eben ein Resultat aus erlebter oder miterlebter häuslicher Gewalt auch sein können.
Ja, und ich glaube, sehr sensibilisierte Fachpersonen, das sind dann so Dinge, auf die man natürlich achten kann. Aber wie Marie gerade schon sagt, also viele dieser Symptome können sicherlich auch Symptome anderer Dinge sein, ne? Also, ne, was weiß ich, bei einem Einessen kann ja auch eine körperliche, also das ist ganz wichtig, all das ist ja nicht zwangsläufig, entsteht das aus dem Erleben oder Miterleben häuslicher Gewalt, ja. Aber es können eben Anzeichen sein, auf die man einfach in dem Kontext achten kann und wo man dann einfach genauer hinschauen müsste, genau wie bei allem anderen, was wir jetzt gleich auch noch aufführen, denn dazu kommen auch noch so kognitive und leistungsbezogene Beeinträchtigungen, die hier eine Rolle spielen können, wie gesagt, nicht müssen, aber eben können, und das betrifft dann Lern- und Denkprozesse, das Aufmerksamkeitsvermögen und ja, so eine altersgerechte Entwicklung von Fähigkeiten. Und da wären so Symptome, die man bemerken könnte, zum Beispiel Konzentrationsschwierigkeiten. Und dabei handelt es sich nicht immer um dieses typische ADHS, von dem ja dann häufig die Rede ist, sondern häufig sind solche Schwierigkeiten auch einfach Ausdruck von Belastungen und Überforderungen, einfach wegen dieses Miterlebens zu Hause, die sich dann auch in anderen Lebensbereichen dann einfach zeigen. Ein Leistungsabfall in der Schule zum Beispiel, verzögerte Entwicklung bestimmter Verhaltenskompetenzen, also Dinge, die Kinder einfach in einem gewissen Alter dann schon können sollten, aber dann vielleicht die nicht erlernt werden oder wo es eben auch bestimmte Rückschritte gibt. Das ist das, was Marie eben gerade meinte. Ja, Entwicklungsverzögerungen und ja, so eine gewisse Desorientiertheit kann da auch eine Rolle spielen. Und auch physiologische, also körperliche Symptome können Ausdruck so einer psychischen Belastung sein, die dann ja auf so eine dauerhafte Stressreaktion hindeuten können. Beispiele hierfür können Schlafstörungen, Albträume, sowas wie Kopf- oder Bauchschmerzen oder auch so ein ständig erhöhtes Erregungsniveau. Also Kinder, die gar nicht so richtig runterkommen können, die irgendwie Schwierigkeiten damit haben, sich zu entspannen oder solche Dinge, könnten Symptome sein, die dann auch Außenstehende wahrnehmen können.
Genau, und Annelie hat es gerade schon gesagt, können, aber nicht müssen. Dass diese und auch andere Belastungserscheinungen bei Kindern nach dem Erleben oder Miterleben von häuslicher Gewalt aber generell trotzdem häufig entstehen, das ist ganz gut dokumentiert. Also zum Beispiel auch durch eine Meta-Analyse von Noonan und Pilkington von 2020. Das werden wir euch auf jeden Fall auch in die Shownotes packen.
Genau, können, aber nicht müssen, aber eben häufig entstehen bestimmte Symptome. Welche das dann aber im Fall einzelner Kinder sind, das kann man natürlich nicht vorhersagen oder das ist einfach total individuell. Und ob überhaupt Belastungen entstehen und eben in welcher Kombination die dann auftreten oder in welcher Form und wie ausgeprägt sie sind, wenn sie entstehen und wie lange sie dann anhalten, das hängt vom Zusammenspiel aus, ja, kindlicher Vulnerabilität, also ne, so einer Verletzlichkeit, familiären Risikokonstellationen und eben auch externen Schutzfaktoren ab. Das ist ganz wichtig auch in dem Kontext. Das ist also, ja, wie gesagt, ein total individueller Prozess, aber dank wissenschaftlicher Studien konnte man einige dieser Faktoren einfach identifizieren, die diesen Prozess stark beeinflussen können. Auch in der breiter gefassten Viktimisierungsforschung kann man immer wieder beobachten, wie viele Einflussgrößen bei der Entwicklung oder Nichtentwicklung von Belastungen nach einer Viktimisierung eine Rolle spielen. Darüber haben wir auch in der Episode zur generellen häuslichen Gewalt schon mal gesprochen. Und zur Erinnerung, Marie hatte da vor allem die Faktoren, ja, Deliktschwere, Prävalenz, Inzidenz, Versatilität, Bedrohungsstatus, Täter-Innen-Opfer-Beziehung, das soziale Umfeld und die eigenen Ressourcen zur Stressverarbeitung und Emotionsregulation genannt. Und ich muss mich auch gerade daran erinnern, wir haben ja auch schon mal eine Folge zur Resilienz gemacht. Da spielten diese Dinge ja auch schon mal eine große Rolle. Hört da auf jeden Fall auch gerne mal rein, denn das Thema Resilienz ist ja generell auch ein durchaus wichtiges Thema und ein interessantes.
Ja.
Und wir wollen das vom letzten Mal heute nicht nochmal alles wiederholen, aber wenn man den Fokus auf Kinder und ihr Erleben oder eben Miterleben legt, dann sind auch bei diesen bereits genannten Faktoren nochmal andere Dimensionen einfach zu bedenken. Deswegen können wir es jetzt auch nicht ganz außen vor lassen.
Genau, wir können es leider nicht skippen. Ich fange einfach mal bei der Deliktschwere an. Die beeinflusst massiv, ob emotionale, psychische Belastungen nach einer Tat entstehen oder wie lange diese auch andauern, wenn welche entstehen. Und gerade Gewalt, die häufiger im Kontext von häuslicher Gewalt stattfindet, als zum Beispiel im öffentlichen Raum, also zum Beispiel sexualisierte Gewalt, psychische Misshandlungen, regelmäßige Körperverletzungen und so weiter, das sind Delikte, die eben häufiger im persönlichen Nahraum stattfinden und die von den Opfern auch als schwerwiegender wahrgenommen werden. Und aus den ganzen großen repräsentativen Dunkelfeldstudien, die wir in Deutschland dazu haben, weiß man auch, dass die Opferwerdung durch schwerwiegende Delikte häufiger zu langanhaltenden Nachwirkungen führen kann, was wiederum das Risiko für schwerwiegende chronische psychische und soziale Folgen auch erheblich erhöht. Und aus der Viktimisierungsforschung wissen wir auch, dass Delikte als besonders bedrohlich wahrgenommen werden, die die eigene Person betreffen. Also wenn es um Leib und Leben geht oder wenn durch die Tat, der man zum Opfer gefallen ist, auf ganz besondere Weise die Privats- und Intimsphäre angegriffen wurde. Also zum Beispiel sexualisierte Gewalt ist da eben ein Beispiel. Und an der Stelle, wenn es um Leib und Leben geht und Privats- und Intimsphäre und so weiter, besonders bedrohlich wahrgenommen, das sind jetzt die Stichpunkte, die ihr euch nochmal kurz merkt. Und hier ist man dann an dem Punkt von vorhin. Die Literatur spiegelt ja wieder, dass das Miterleben von Gewalt gegen eine der Bezugspersonen des Kindes auch gleichzeitig eine als lebensbedrohlich erlebte Situation des Kindes darstellen kann. Und Kinder, die sich der gewalterlebenden Person besonders verbunden fühlen, erleben die Gewalt gegen diese Person auch als besonders bedrohlich. Und auch da gibt es dann natürlich wieder Abstufungen. Also wenn jetzt eine Bezugsperson körperliche Gewalt erfährt, dann ist das für das Kind sicherlich sehr viel schlimmer, als wenn einfach jemand die Stimme gegen die Bezugsperson erhebt. Aber weil eben das Wohlbefinden und die emotionale Stabilität der Bezugsperson für Kinder so überlebensnotwendig sind, sind eben auch schon Gewaltsituationen, die man jetzt unter Erwachsenen oder auch nach Erwachsenenstrafrecht als eher mildere Formen von Gewalt bezeichnen würde, als für die Kinder schwerwiegender einzustufen, weil sie von Kindern eben als unsicher und deshalb auch subjektiv schwerwiegender wahrgenommen werden. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass das einfach noch mehr Leute verstehen in unserer Gesellschaft.
Ja, und neben der Deliktsschwere ist aber auch wichtig, wie häufig so eine Gewaltsituation vorkommt. Das nennt man dann die Inzidenz. Also wenn sowas ständig vorkommt, ist es natürlich viel belastender, als wenn es vielleicht ein einmaliger Vorfall ist. Wobei wir wissen, gerade beim Thema häusliche Gewalt, mit den einmaligen Vorfällen ist das ja so eine Sache. Genau, wie lange die letzte Gewaltsituation dann eben entsprechend her ist, das nennt man dann die Prävalenz, um wie viele verschiedene Formen von Gewalt es geht, da ist der Fachbegriff dann die Versatilität, das hatte ich eben schon mal gesagt, ne? Da geht es dann eben darum, was spielt da eben alles zusammen. Und wenn wir das Ganze jetzt mal kurz durchgehen, wenn Kinder mehrfach oder vielleicht sogar in einer gewissen Regelmäßigkeit solche Dinge mitbekommen oder selbst erleben, erhöht das das Risiko, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene, dass sich Belastungen als Folge aus dieser Viktimisierung dann eben ergeben. In einigen repräsentativen Viktimisierungsstudien wurde festgestellt, dass sich die Belastungswerte bei Erwachsenen von der Einfach- zu Mehrfach-Viktimisierung verdoppelt oder sogar mehr als verdoppelt haben und sich bei Erwachsenen, die mehrfach Opfer von demselben Delikt geworden sind, im Vergleich zu Erwachsenen, die gar nicht, beziehungsweise ja, vor mehr als 5 Jahren, so ist es dann häufig in diesen Fragebögen angelegt, viktimisiert wurden, signifikante, also ganz entscheidende Unterschiede im persönlichen Sicherheitsempfinden feststellen lassen. Das heißt also, dass auch die emotionalen und psychischen Belastungen, mit der Zeit in der Regel nachlassen und diese emotionalen und psychischen Belastungen werden auch von den Befragten meistens als subjektiv schlimmer empfunden als zum Beispiel finanzielle oder körperliche Schäden.
Ja, Ähnliches gilt auch für die Versatilität. Da wissen wir auch aus der Forschung, dass Erwachsene, die als Kind häusliche Gewalt miterlebt haben, häufiger auch direkten Viktimisierungen durch Bindungspersonen ausgesetzt waren und auch häufiger unterschiedlichen Gewaltformen ausgesetzt waren als Kinder, bei denen gar keine miterlebte häusliche Gewalt vorgelegen hat. Das ist jetzt an sich auch nicht verwunderlich, weil man ja auch eigentlich davon ausgehen könnte, dass jemand, der oder die bereit ist, Gewalt gegen PartnerInnen oder auch andere erwachsene Familienmitglieder auszuüben, generell über wenig Impulskontrolle verfügt, wahrscheinlich auch irgendwie mangelhafte Emotionsregulation. Und vielleicht kommen da auch noch andere Probleme dazu, vielleicht Substanzmissbrauch oder andere psychische Probleme. Insofern, warum sollte man darauf bauen, dass eine solche Person dann aber bei einem Kind die Kontrolle behalten kann? Ne? Also ich finde das eigentlich nicht verwunderlich, dass dann auch Kinder bei sowas durchaus auch betroffen sind und dass es dann eben nicht nur bei dem indirekten Erleben von Gewalt bleiben muss. Also wir wissen aus der Viktimisierungsforschung, dass bei den Erwachsenen eigentlich vor allem die direkte Viktimisierung entscheidend ist, damit wirklich ernsthafte Belastungserscheinungen entstehen. Und die Besonderheit bei Kindern im Vergleich zu den Erwachsenen ist aber eben, dass man sich in der Forschung damit ziemlich einig ist, dass für Kinder sowohl die indirekte als auch direkte Viktimisierung Auswirkungen haben. Und zwar, weil die Bindung zu den Bezugspersonen eben so eine entscheidende Rolle spielt. Also wie wir vorhin schon ausgeführt haben. Das heißt, man kann sagen, je häufiger man Viktimisierung erlebt hat, je mehr Gewaltformen man erlebt hat, je schlimmer die Gewaltformen oder auch Formen waren, die bei der Viktimisierung zum Tragen gekommen sind und auch je frischer die Gewalterfahrung auch noch ist, desto eher entwickeln sich Belastungserscheinungen und desto schlimmer können sie auch werden.
Wichtig ist an der Stelle auf jeden Fall auch, ob diese Bedrohungslage, die das Kind empfindet, weiter fortbesteht, also ob das anhält, also ist die Situation für die Kinder wirklich vorbei, weil sich die Mama zum Beispiel vom Papa getrennt hat oder andersrum, oder besteht hier so eine Dynamik und es ist absehbar, dass diese Situation immer wieder vorkommen wird, also das heißt irgendwie anhaltend ist, dann ist die Situation definitiv auch belastender für die Kinder, weil sie zu jeder Zeit mit einer Gefahrensituation irgendwie für sich oder jemanden, den sie sehr lieb haben, rechnen müssen. Fragen, die man sich hier auch stellen müsste, ist, versteht das Kind die Situation? Also hat man mit dem Kind irgendwie darüber gesprochen und vor allem kindgerecht darüber gesprochen? Existieren irgendwie Notfallstrategien, die auch Schutz bieten können, wenn es mal wieder zwischen den Bezugspersonen irgendwie brenzlig wird? Falls zu erwarten ist, dass es ja einfach immer so weitergehen wird, ist mit ja einer besonders starken Erschütterung des sozialen Vertrauens und relativ starken Unsicherheitsgefühlen bei den Kindern zu rechnen, die eben diese Gewalt erfahren oder in dem Moment miterleben.
Wichtig sind auch immer die Ressourcen der Emotionsregulation und Stressverarbeitung. Auch über die haben wir ja schon mal gesprochen. Alle Menschen haben ein unterschiedliches Nervenkostüm. Ich glaube, das wissen wir auch alle. Wie gut das ausgebildet ist, hängt einfach von der individuellen Lebenssituation ab, aber auch, welche Ressourcen der Emotionsregulation und Stressverarbeitung einem intern zur Verfügung stehen. Das ist aber auch was, was man erst lernen muss. Und das ist zum Beispiel auch das, was ihr euren Kindern zum Beispiel mitgebt, wenn ihr den Kindern Worte für ihre Emotionen an die Hand gebt, die sie fühlen, oder wenn man Menschen beibringt, sich selbst zu überlegen, was jetzt einem gut tun würde, wenn man irgendwie merkt, dass man gestresst ist und so. Mhm. Und die Ressourcen zur Emotionsregulation und Stressverarbeitung, das ist auf jeden Fall auch bei Erwachsenen ein relevanter Faktor, aber insbesondere auch bei Kindern im Kontext von häuslicher Gewalt.
Ja, denn Studien zeigen, dass weniger gut ausgebildete emotionale Stressregulationsfähigkeiten das Risiko auf potenzielle Langzeitfolgen verstärken können. Also Kinder, die sich und ihre Gefühle ausdrücken können, die über bestimmte Bewältigungsstrategien verfügen, sind einfach viel weniger stark betroffen als Kinder, die sich dann zurückziehen oder ja, diese Schuldgefühle entwickeln. Das ist aber auch total abhängig vom Alter des Kindes und ja, führt uns dann auch schon zum nächsten Einflussfaktor. Es ist nämlich auch so, dass jüngere Kinder und ältere Kinder und Jugendliche da sehr unterschiedlich sind, also was natürlich auch mit dem jeweiligen Entwicklungsstadium zu tun hat. Während sich sehr junge Kinder noch nicht gut mitteilen können und als Reaktion auf den Stress und die Angst, die sie in diesen Momenten fühlen, dann eher zu so zurückziehenden, regressiven Verhaltensweisen neigen, ist es so, dass je älter sie sind, sie immer mehr auch zu internalisierendem, also verinnerlichendem oder eben externalisierendem, also Verhalten, was nach außen geht, reagieren können. Also sowas wie selbstverletzendes Verhalten oder eben auch aggressives Verhalten zum Beispiel.
Der Literatur zufolge sind auch Jungs und Mädchen da relativ unterschiedlich. Also Mädchen sollen eher zur Internalisierung neigen und haben ein höheres Risiko, Depressionen oder auch Angststörungen zu entwickeln. Und Jungs sollen eher zur Externalisierung neigen und ein höheres Risiko aufweisen, zum Beispiel Schule zu verweigern oder leichter gereizt oder aggressiv zu reagieren. Aber ich habe auch gelesen, dass das jetzt nicht unbedingt davon abhängt, ob jemand ein X- oder Y-Chromosom hat, weil es scheinbar auch so ist, dass es möglich ist, dass Kinder zwischen diesen beiden Formen, also Externalisierung und Internalisierung, hin und her switchen und dass es eben auch darauf ankommt, ob sie sich gerade über- oder unterlegen fühlen in einer Situation. Also wenn sie sich Gleichaltrigen überlegen fühlen, dann reagieren sie eher aggressiv. Oder wenn sie sich unterlegen fühlen, dann reagieren sie vielleicht eher devot. Und da muss man auch sagen, ne, das also hängt ja nun mal wirklich nicht vom X- oder Y-Chromosom ab, sondern einfach vom eigenen Selbstbewusstsein und auch der eigenen Verfassung. Also wie stark ist man selbst oder auch wie stark sind die anderen? Also das hat dann ganz viele unterschiedliche Ursachen sicherlich wieder.
Mhm.
Aber generell darf man auch nicht vergessen, also dass wir ja alle in den gesellschaftlichen Kontext eingebettet leben und Jungen eben häufiger versuchen, von anderen Männern in ihrem Leben zu lernen, wie Mannsein geht und Mädchen äquivalent versuchen, sich das Frausein von Frauen in ihrem Leben abzuschauen.
Mhm. Ja, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ne? Inwieweit da auch die Prägung und auch so bestimmte Rollenvorstellungen in der Gesellschaft eine Rolle spielen.
Ja.
Es ist aber auch wichtig, sich bei Kindern und Jugendlichen die familiären Einflussfaktoren genauer anzusehen, denn auch die sind hier wichtig. Und dabei sollte man sich vor allem die direkte Bindung zu den Bezugspersonen genauer ansehen. Aus Kleinkindperspektive gilt, wenn die Bindung gesund ist, ja, meine Eltern beschützen mich und sind für mich da und passen auf mich auf. Wenn das Kind jetzt aber Gewalt zwischen den Eltern miterlebt, dann passiert etwas. Und zwar beobachtet das Kind, wie ein Schützer plötzlich zum Bedroher wird oder ein Schützer auch zum Opfer und dabei ja eben schwächer ist als der Bedroher. Aber möglicherweise ist der Bedroher ja auch weiterhin liebevoll zum Kind und übt ja nur in Anführungszeichen Gewalt gegen das Opfer aus. Das heißt, da entsteht ja auch so eine Schere im Kopf, ne, dass jemand, der lieb ist oder den man lieb hat und ne, der einen selbst irgendwie beschützen soll, dann trotzdem Gewalt gegen jemanden ausübt, den man auch lieb hat. Genau, das kann man sich natürlich vorstellen aus kindlicher Perspektive, was das dann bedeuten kann. Und das ist so eine Ambivalenz, die das Kind dann einfach nicht ausgleichen kann. So, dass es die bedrohlichen Anteile der einen Bindungsperson irgendwie abspaltet, um das innere Bild, ja, des guten Elternteils, der guten Mama, des guten Papas oder wem auch immer in sich irgendwie aufrechterhalten zu können. Und das führt möglicherweise dann dazu, dass das Kind anfängt, das Verhalten dieser Person ja irgendwie zu bagatellisieren, ne? Irgendwie klein zu reden oder auch zu verleugnen, also so zu tun, als gäbe es das einfach nicht, weil es das Bild in sich von dem Schützer als Bedroher eben sonst gar nicht irgendwie zusammenkriegt. Und dann übernehmen Kinder manchmal auch ja, dieses Victim-Blaming des Bedrohers gegen das Opfer, dann ist eben das schwache Opfer schuld in dem Moment. Und es kann auch vorkommen, dass Kinder dann das Verhalten des Bedrohers sogar noch vor anderen oder vor dem Opfer sogar verteidigen. Also all diese Dinge sind möglich, einfach wegen dieser kognitiven Dissonanz, wegen dieser Schere im Kopf, die dann irgendwie versucht wird, gerade zu bekommen. So eine Ambivalenz zwischen dem Bild des Schützers und Bedrohers bzw. Opfers stellt Kinder eben einfach vor starke Loyalitätskonflikte auch, die nicht selten auch mit ja, ganz massivem psychischen Druck durch mindestens eine der Bindungspersonen dann eben einhergehen.
Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit und möglich ist aber auch, dass Kinder im Gegenteil beginnen, die Bindungsperson zu beschützen vor dem Bedroher und dass sie sich zum Beispiel nach der Schule beeilen, nach Hause zu kommen, um den oder die Täterin vom Opfer abzulenken oder auf irgendeine Art milde zu stimmen. Oder sie versuchen, den Streit aktiv zu deeskalieren oder den Notruf zu wählen. Das wäre dann natürlich auch die Parentifizierung, dass sich da die Rollen umkehren und die Kinder versuchen, für einen Elternteil oder also auf jeden Fall für eine erwachsene Bindungsperson auf irgendeine Art zu sorgen, was ja gar nicht ihre Aufgabe ist. Und sowas hat auch erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Kindern. Und das mit dem sich nach der Schule beeilen und sowas, das sind jetzt Beispiele, die eine Person von dem Fachtag, auf dem Annelie und ich auch einen Vortrag gehalten haben, erzählt hat. Und das ist auch eine Person, die seit Jahren im medizinischen und psychotherapeutischen Kontext eben auch mit Kindern arbeitet und aus ihrer Arbeitspraxis auch erzählt hat, was das für eine Zerreißprobe ist, vor die Kinder da gestellt werden, wenn sie eben häusliche Gewalt erleben oder miterleben.
Ja, ich erinnere mich an ihre Berichte und das war auf jeden Fall sehr eindrücklich, was sie da berichtet hat aus ihrer Praxis. Nach unserer Recherche ist es eben einfach so, dass vor allem die Bindung sowohl zum Täter oder zur Täterin als auch zum Opfer hier eine besondere Bedeutung auch haben und eben auch beeinträchtigt werden kann durch Gewaltvorkommnisse. Und generell weiß man auch aus der Viktimisierungsforschung, dass die Wahrscheinlichkeit einfach sehr stark ansteigt, ein Trauma aus so einem Erleben zu entwickeln, wenn Opfer und TäterInnen sich kennen oder eben sogar gut kennen oder so ein sehr enges Verhältnis miteinander haben. Weil mit der Tat dann auch ein ganz starker Vertrauensbruch einhergeht und das Urvertrauen, das Kinder ja normalerweise haben oder haben sollten, einfach total erschüttert werden kann. Wie wir in unserem heutigen Kontext aber sehen, ist das Verhältnis hier ja einfach noch komplexer. In Theorie und Praxis ist man sich auf jeden Fall mittlerweile einig, dass das Miterleben von Gewalt die Qualität der Beziehung zu den Bindungspersonen ganz stark beeinträchtigt und auch die emotionale Entwicklung des Kindes einfach ganz stark dadurch beeinflusst wird.
Was auch noch eine große Rolle bei diesen ganzen familiären Faktoren, über die wir jetzt gerade sprechen, ist, wie gut die Eltern davon losgelöst generell psychisch und mental auch zurecht sind. Also weil ja auch erhöhte psychische Erkrankungen und Substanzmissbrauch der Eltern das Risiko für Kindesmisshandlungen und für daraus entstehende Folgen auch schon erhöhen. Also das einerseits und zum anderen hat man anhand von manchen Studien auch festgestellt, dass die psychische Gesundheit der Mutter stark mit der Symptomatik der Kinder korreliert hat. Aber fairerweise muss man hier auch sagen, ne, das soll jetzt hier kein Frauenhass sein, denn in den Studien, die ich jetzt dazu gesehen habe, wurde tatsächlich auch nur die Beziehung zur Mutter untersucht. Mhm. Manchmal auch aus pragmatischen Gründen, weil man irgendwie gesagt hat, dass ein Studiendesign einer vorangegangenen Studie wiederholt und nochmal erneut getestet werden sollte, um dann die Ergebnisse halt miteinander vergleichen zu können. Und manchmal hat man sich entschieden, auch nur die Frauen zu untersuchen, weil sie statistisch gesehen häufiger die Opfer von häuslicher Gewalt sind. Also das müsste vielleicht auch nochmal mehr untersucht werden. Das ist jetzt vielleicht wieder mal eine methodische Notiz. Also ich fände es zeitgemäß, wenn auch die Väter da in den Blick gerückt würden, und dann eben auch nicht nur als Täter, sondern auch als mögliche Opfer und auch davon losgelöst in der Väterrolle, denn wir wissen einfach im Moment nicht, ob es diese starke Korrelation zwischen der Gesundheit der Kinder und der Gesundheit der Väter sozusagen auch im selben Maße gäbe. Wir können jetzt nur die Aussage treffen für die psychische Gesundheit der Mutter, die stark mit der Symptomatik der Kinder korreliert hat. So.
Ja, und dazu kommt ja auch noch, was wir nicht vergessen dürfen, was wir ja zumindest aus dieser einen Dunkelfeld-Befragung vorhin auch gehört haben, dass das eigene Erleben und das Miterleben von häuslicher Gewalt ja oft, also in 50% der Fälle war es in dieser einen Studie, ja, miteinander einhergehen. Das heißt, Kinder erleben Gewalt mit und erleben auch Gewalt selbst. Und wenn es dann dazu kommt, dann erhöht es das Risiko, dass Kinder aus diesem Erleben ganz schwerwiegende Belastungserscheinungen entwickeln, natürlich enorm. Außerdem kann es sein, dass die Bindungsperson, die die Gewalt erlebt, durch die Opferwerdung so stark physisch und psychisch belastet ist, dass sie dadurch ihre Kinder ja dann auch vernachlässigt oder ungeduldiger mit ihnen ist oder einfach, wie Marie vorhin schon sagte, emotional vielleicht einfach nicht mehr so verfügbar. Das hat dann bei den Kindern wiederum ja auch Auswirkungen auf ihre Gesundheit und Entwicklung, weil das natürlich dann auch dieses Verhältnis ganz stark prägt. Negative Auswirkungen hat es natürlich auch, wenn Kinder in bestimmte Rollen gedrängt werden. Also entweder, wenn es die Schuld für die Gewaltdynamik der Erwachsenen auf sich nimmt oder sich als Auslöser sieht oder wenn das Kind ja zum Geheimniswahrer der Situation wird, ne, also nicht darüber sprechen darf und auch dadurch noch mal stärker belastet ist. Und auch aus einer Trennung der Bindungsperson können Folgebelastungen für die Kinder entstehen. Genauso aber auch, wenn die Bindungspersonen zusammenbleiben und die Gewaltdynamik weiterhin bestehen bleibt.
Ja, das ist dann Abwägungssache, ne?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, darauf einzugehen, ne? Also häufig wollen Kinder ja auch gar nicht, dass ihre Eltern sich trennen und weinen dann auch und wollen selbst, dass sozusagen so ein Aggressor irgendwie bleibt, weil, wie gesagt, ne, sie haben ja immer noch diese Schere im Kopf und das ist ja trotzdem eine Person, die sie lieb haben und die sie für sie ja vielleicht auch eine absolut liebevolle Person sein kann. Und trotzdem ist dann die Frage, ob es langfristig gar nicht trotzdem für das Kind besser ist, dieses Erleben sozusagen zu durchbrechen und dem ein Ende zu setzen einfach und andere Wege zu finden, wie das Kind sich dann eben gut entwickeln kann langfristig.
Voll. Ja, so, und dann haben wir ja, ich mach mal weiter.
Ja.
Wir haben ja vorhin auch über den sozialen Kontext gesprochen, in dem wir leben. Und in der Tat nimmt unser soziales Umfeld auch hier wirklich großen Einfluss auf uns und kann im Zweifelsfall auch ein wirklich guter Schutzfaktor sein, sowohl für Erwachsene, aber eben auch insbesondere für Kinder und Jugendliche. Ist ein gesundes, großes soziales Umfeld wichtig, weil Kinder ja nochmal in ganz anderen Abhängigkeitsverhältnissen leben, finanziell, emotional und so weiter, organisatorisch, rechtlich. Das heißt, da besteht ja sowieso schon ein sehr starkes Machtungleichgewicht und deshalb finde ich es irgendwie noch wichtiger, dass sie ein gutes soziales Umfeld haben, aus dem sie Rückhalt schöpfen können, wenn es dann mal Probleme mit den Bezugspersonen gibt. Genau, das kann eben theoretisch, wenn es gut funktioniert, auch viele negative Auswirkungen auffangen.
Ja, im besten Fall ist es ja eben einfach auch so, dass Kinder und Jugendliche nicht nur ihre Erziehungsberechtigten in ihrem Leben haben, sondern eben auch andere Menschen, einfach Familienmitglieder, Nachbarn, Geschwister, Freunde und eben auch pädagogisches Personal in Kita oder Schulen oder in Vereinen, zu denen sie einfach ein gutes Verhältnis und vertrauensvolles Verhältnis haben. Wichtig ist dabei, dass die soziale Unterstützung, die Kinder von anderen Verwandten oder ja zum Beispiel Lehrkräften erfahren, dann eben auch verlässlich und sicher ist, also dass diese Personen dann wiederum auch da irgendwie für die Kinder verlässlich sind. Wenn es solche Menschen gibt, kann das die Resilienz des Kindes auf jeden Fall erhöhen, ne? Also die Widerstandsfähigkeit und auch negative Auswirkungen abmildern. Ich habe da auch ein Interview gehört mit einer Frau aus einer Beratungsstelle, die eben speziell auf Kinder spezialisiert ist in solchen Situationen und die dann auch nochmal so Hinweise gegeben hat oder aus ihrer Praxis berichtet hat, wie wichtig es eben ist, wenn sie dann mit den Kindern in Kontakt kommt, wenn sie ihnen Unterstützung anbietet, dass sie da immer auch transparent und ehrlich ist, dass sie die Kinder mitnimmt und dass sie da eben auch irgendwie eine verlässliche und stabile Person ist und einfach auch langfristig dann an diesen Fällen dranbleibt und eben nicht nur einmal mit dem Kind redet und dann hat sich alles erledigt, sondern genau das ist es eben nicht, sondern Kinder brauchen dann auch Menschen, die sie da ein Stück weit begleiten können, die da die Ressourcen und die Möglichkeiten haben, genau das zu tun, weil ansonsten machen die Kinder ja auch nur die Erfahrung, dass da ein Mensch kurz mal da war und vielleicht was versucht hat, aber am Ende irgendwie es auch nichts genützt hat.
Ja, stetiges Interesse und ehrliches Interesse und dass sie eben nicht nur ein Aktenzeichen sind oder irgendwas, sondern
Genau, und sie meinte auch immer mal wieder, ne, den Kindern das anbieten, Hilfe anbieten und immer mal wieder, auch wenn die Kinder abwinken oder wenn sie sagen, nein, ich brauche nichts, immer wieder sagen, ey, ich bin da, hier ist die Telefonnummer, kannst du immer anrufen oder was auch immer, ne, also, dass sie einfach solche Menschen haben.
Ja, das stimmt, ja, schön. Ich will da gerade anrufen, nein, Quatsch. Nein, aber das finde ich schön. Ja. Ja, wir sind außerdem auch noch auf eine Studie gestoßen, in der Menschen vom Kindesalter bis ins Erwachsenenalter begleitet wurden. Da wurde untersucht, ob Menschen, die früh im Leben Erfahrungen mit harten Bedingungen oder Unvorhersehbarkeit gemacht haben, später im Erwachsenenleben Probleme haben, zum Beispiel auch in Paarbeziehungen. Dafür wurden 179 Menschen in einer Längsschnittstudie aus Minnesota bereits vor ihrer Geburt begleitet und dann im Alter von 23, 26 und 32 Jahren zu ihren romantischen Beziehungen befragt. Harte Bedingungen, also Harshness, wurde in dieser Studie definiert als in Armut lebend oder in gefährlichen Nachbarschaften, und Unvorhersehbarkeit wurde darüber gemessen, ob die Befragten innerhalb der ersten 5 Lebensjahre umgezogen sind oder ob die Eltern Jobwechsel hatten oder auch Arbeitslosigkeitsphasen hatten und ob es wechselnde Beziehungspartner in einem Haushalt gab.
Genau, und interessanterweise kam in dieser Studie heraus, dass der Umstand, während der ersten 5 Jahre unter sogenannten harten Lebensbedingungen gelebt zu haben, ne, dieses Harshness, was Marie gerade beschrieben hat, nur die Opferwerdung von Paargewalt statistisch verlässlich vorhersagen konnte, also dass diese Menschen dann auch statistisch signifikant häufiger Opfer von Paargewalt wurden. Anders war das aber für den Faktor Unvorhersehbarkeit. Da war es so, dass es einen starken Zusammenhang gab zwischen, ja, innerhalb der ersten 5 Lebensjahre viele Wechsel im Haushalt und der direkten Umgebung zu erfahren und zwischen dem Alter von 20 bis 32 Jahren entweder Opfer oder TäterIn von Gewalt in Paarbeziehungen zu werden. Das bedeutet, dass vor allem Instabilität und nicht nur Armut als Risikofaktoren für spätere Beziehungsprobleme zu deuten wären. Häufig gibt es ja sozusagen die Annahme, dass das besonders in ärmeren Familien vorkommt und dann eben vielleicht dann auch entsprechende Auswirkungen hat. Aber tatsächlich war die Instabilität hier ein viel entscheidenderer Faktor in dieser Studie. Denn natürlich kann eine Familie arm, aber insgesamt stabil sein. Stabilität bietet Kindern einfach Schutz. Instabilität dagegen lehrt Kinder, ja, Chaos und Unvorhersehbarkeiten zu erwarten, wodurch sie dann eben auch lernen, vielleicht mehr auf der Hut zu sein und, ja, unmittelbaren Bedürfnissen Vorrang vor langfristigen Beziehungen zu geben. So waren zumindest die Studienergebnisse in dieser Studie aus Minnesota.
Ja, ist auf jeden Fall interessant. Es ist ja auch eine Längsschnittstudie und ich meine, die läuft auch noch, aber da würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, also gerade bei dem, was Trump da gerade mit der Wissenschaft macht, aber
wer weiß.
Ja, hoffen wir mal, dass sie noch läuft. Aber ja, und also wir haben auf jeden Fall noch eine Meta-Analyse gefunden von der Cambridge University, und da wurden insgesamt 27 Studien ausgewertet, in denen erhoben wurde, ob belastende Kindheitserfahrungen wie zum Beispiel Misshandlung, Vernachlässigung oder andere schwere Probleme im Elternhaus mit Gewalt in späteren Paarbeziehungen zusammenhängen. Da muss man dann einschränkend auch noch dazu sagen, dass fast alle einbezogenen Studien Querschnittsstudien waren mit einer rückblickenden Erfassung der Kindheit. Und einschränkend sollte man auch noch hinzufügen, dass sehr viele von diesen Studien, die in dieser Meta-Analyse enthalten waren, auch aus Nordamerika stammten.
Na, auch da muss man ja sagen, ne, dass so kulturelle Faktoren da eine Rolle spielen können, und ob man das jetzt so 1:1 auch auf Deutschland übertragen könnte oder auf andere Kontexte, das ist einem natürlich immer schwierig. Aber genau aus dem Grund, weil wir haben natürlich in der Studienlage, die wir jetzt so gesichtet haben in der Vorbereitung, vor allem diese Querschnittsstudien, ne, wo dann sozusagen das mit dieser rückblickenden Erfassung eine Rolle gespielt hat. Und deswegen finde ich auch diese Studie aus Minnesota so interessant, weil es eben eine Längsschnittstudie ist. Also Längsschnittstudie bedeutet, dass die gleichen Menschen über einen längeren Zeitraum begleitet werden und nicht möglichst viele Menschen nach vergangenen Erfahrungen befragt werden. Das ist sozusagen der zentrale Unterschied. Aber trotzdem sind die Ergebnisse interessant. Also da kann man zusammenfassend sagen, dass Menschen mit diesen belastenden Kindheitserfahrungen im Erwachsenenalter deutlich häufiger berichten oder in diesen Studien berichteten, dass sie in Partnerschaften Gewalt erlebt oder ausgeübt haben. Dieser Zusammenhang zeigt sich für beide Rollen einfach, also für Opfer und TäterInnen. In den ausgewerteten Studien war der Zusammenhang aber stärker bei jüngeren Teilnehmenden, vor allem bezogen auf die Opfererfahrung und in den neueren Veröffentlichungen. Das kann natürlich auch mit Studiendesigns zusammenhängen und verschiedenen Dingen, aber das war auf jeden Fall das Ergebnis dieser Auswertung. Es zeigten sich dabei aber interessanterweise kaum Unterschiede nach Geschlecht oder Zugehörigkeit zu marginalisierten Gruppen.
Jetzt könnten wir natürlich fragen, ja, was bedeuten denn dann diese Ergebnisse oder solche Ergebnisse für die Praxis? Was sehr sinnvoll erscheint den StudienautorInnen, sind Angebote, die die Erfahrungen mit Trauma berücksichtigen. Also zum Beispiel, dass die Angebote eine besonders sensible Ansprache machen
und dann auch die Opfer entsprechend screenen und die Hilfsangebote passgenau für die Opfer auf Basis der vergangenen Erfahrungen auch aufbauen und anbieten. Weil viele Betroffene von Partnergewalt vorher eben auch belastende Kindheitserfahrungen gemacht zu haben scheinen. Und es wäre eben sinnvoll, wenn man das dann in die Hilfsangebote mit integriert. Die Studienautorinnen sagen aber selbst auch einschränkend, dass zusätzlich auch andere mögliche Einflussfaktoren, wie zum Beispiel psychische Gesundheit, Substanzkonsum, soziale Bindungen, das soziale Umfeld oder auch neurobiologische Aspekte, dringend noch mehr untersucht werden sollten.
Weil das Ganze eben so komplex ist und man in solchen Studien natürlich auch immer nur Teilaspekte erhebt. Deswegen ist es auch ganz wichtig, diese Einschränkung nochmal zu machen. Und trotzdem finde ich die Quintessenz aus der Studie total interessant, ne, was die Praxis jetzt daraus ableiten kann. Und das führt uns sogar so ein bisschen auch zu unserem letzten Einflussfaktor, nämlich den Umwelt- und Interventionsfaktoren. Ne? Also diese Angebote, die Studienautoren da beschreiben, wo es eben genau um so traumasensible Angebote geht und Screening und sozusagen eine genaue Befassung mit der Geschichte von Menschen eine Rolle spielen. Wenn die dann auch noch möglichst frühzeitig zur Anwendung kommen, dann haben wir nämlich genau das, dass eben einfach einen großen Einfluss hat, wie die Umwelt auf diese Dinge reagiert und welche Interventionen zu welchem Zeitpunkt sozusagen stattfinden. Die können nämlich dann auch als Schutzfaktoren wirken, wenn sie möglichst frühzeitig dann eben auch angewandt werden. Sie können natürlich nachher auch zum Umgang und zur Verarbeitung helfen. Aber sie können eben auch frühestmöglich dann eben auch als Schutzfaktor wirken. Zum Beispiel kann eine frühzeitige traumapädagogische Betreuung oder Therapie das Risiko für schulische Probleme oder sogar die Entwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung erheblich senken. Und genauso könnte das konsequente Einschreiten zum Beispiel der Polizei oder der Jugendämter die Wahrscheinlichkeit von Retraumatisierungen auch tatsächlich verringern. Und was auch für den Heilungs- und Verarbeitungsprozess mancher Opfer dann wichtig sein kann, ist, was nach so einer Anzeigeerstattung passiert. Für Kinder könnte zum Beispiel wichtig sein, ob eine Anzeige auch wirklich Konsequenzen für den oder die Täterin hatte oder ja, Gerechtigkeit auf irgendeine Art hergestellt wurde oder eben nicht. Also ob die Dinge dann doch bleiben, wie sie vorher waren und eigentlich nicht viel passiert. Wichtig ist aber wahrscheinlich auch, ob das Kind in den Prozess eingebunden wird. Ich hatte ja vorhin von diesem Interview erzählt, wo sie das so ganz deutlich gemacht hat, wie wichtig das ist, das Kind auch zu fragen. Ich würde jetzt diesen und diesen Schritt gehen. Bist du damit einverstanden? Wollen wir das machen? Und das kann da realistischerweise rauskommen und das könnte die Konsequenz sein. Oder auch wenn das Kind Angst hat, ne, dann davor den Eltern weggenommen zu werden oder dass irgendwie Papa ins Gefängnis kommt oder was auch immer. Kann ja alle möglichen Ängste, also die auch zu adressieren und darüber eben auch zu sprechen. Ich glaube, das ist so wichtig. Also wenn ich mich jetzt da mal so reinversetze als kleines Kind, wenn ich da so stehe und so einen Prozess ja auch gar nicht richtig verstehen kann, ja, ist eben die Frage, inwieweit das im Einzelnen immer so passiert oder auch passieren kann. Ja. Aber es ist eben wichtig, ob das Kind befragt wird und ob ihm dann eben auch geglaubt wird, ne? Ja. Wenn das Kind den Eindruck bekommt, dass die Polizei oder das Jugendamt ihm helfen konnten oder das prinzipiell könnten, die Art, wie sich staatliche Institutionen hier verhalten, könnte nicht nur Einfluss auf die Verarbeitung, sondern auch ja auf so ein Systemvertrauen ganz generell haben. Und das ist ja eigentlich auch wichtig, ne, dass Menschen dann auch generell auch später im Leben mal so einem System und der Polizei zum Beispiel vertrauen. Ich habe von einem Fall gehört, der war im Deutschlandfunk, da wurde so eine Mutter befragt, die eben auch häusliche Gewalt erlebt hat und mit drei Kindern dann sich sozusagen getrennt hat. Und diese Kinder wollten keinen Kontakt zu dem Vater. Und sie berichtete dann eben, dass das aber irgendwie den Gerichten oder den Jugendämtern ziemlich egal war und dass die Kinder davon total verstört waren, dass sie dann trotzdem mehr oder weniger gezwungen wurden, dann auch irgendwie in den Kontakt zu gehen, obwohl sie eben genau das nicht wollten. Das sind dann eben so Themen, mit denen sich dann unser System, unser Gesetz und die Fachleute eigentlich ganz dringend auseinandersetzen müssen und das eben auch berücksichtigen sollten. Also ja, es gibt tatsächlich viel Potenzial für solche staatlichen Institutionen und ja auch gesellschaftlichen Strukturen. Also wir sprechen ja auch von Pädagogen und Pädagoginnen in verschiedenen Institutionen, die mit den Kindern ganz eng zu tun haben und da eben als Schutzfaktor oder eben zumindest mal nicht als Risikofaktor zu wirken.
Ja. Genau, es ist nämlich so, dass das Vorhandensein mehrerer Risikofaktoren das Risiko für schwere Langzeitfolgen stark kumuliert und Schutzfaktoren dann das Potenzial haben, dieses Risiko wieder zu verringern. Und jetzt, je mehr Risikofaktoren vorliegen und je weniger Schutzfaktoren vorhanden sind, desto größer ist dementsprechend natürlich die Wahrscheinlichkeit für schwerwiegende und anhaltende Belastungserscheinungen und Entwicklungsbeeinträchtigungen für Kinder. Und wenn diese Belastungserscheinungen nicht rechtzeitig behandelt werden, zum Beispiel durch psychotherapeutische Behandlung, und die Kinder nicht rechtzeitig aus solchen Gefahrensituationen gerettet werden tatsächlich, dann können sich diese Belastungen auch chronifizieren, sodass sie dann bis ins Erwachsenenalter auch noch hineinstrahlen. Das nennt man in der Psychologie persistieren. Die Belastungen dauern fort. Und im Verlauf des Lebens können sich solche Belastungen auch noch verschlimmern. Ich habe ja auch vorhin gesagt, dass die Kinder sozusagen das Verhalten auch der Eltern modellieren und verallgemeinern und dann übernehmen für die Zukunft, wie sie mit Stress umgehen, wie sie mit anderen Menschen umgehen. Und ja, ein weiterer Nebeneffekt, über den wir vorhin auch schon mal ganz kurz gesprochen haben, ist eben, dass Kinder und Jugendliche dann in einen Lernprozess kommen, in dem Gewalt normalisiert wird und der dazu führen kann, dass dieses Verhalten möglicherweise auch später in eigenen Beziehungen angewendet wird und dann entweder Gewalt ausgeübt oder Gewalt erlebt wird oder beides. Und es ist wirklich wichtig, dass wir als Gesellschaft verstehen, dass die Atmosphäre der Angst zu Hause den späteren Umgang der Kinder mit Gewalt wirklich ganz erheblich prägt. Dadurch steigt wirklich das Risiko, dass Kinder später als Erwachsene selbst Gewalt ausüben oder erleben, signifikant an, wenn sie eben in ihrem Elternhaus sowas miterleben. Mhm. Und auf diese Art entstehen auch transgenerationale Traumata. Also Gewalt ist eben etwas, was gelernt wird. Das würden jetzt PsychologInnen bestätigen, aber auch irgendwelche AussteigerInnen aus extremistischen Szenen. Mhm. Ich höre zum Beispiel gerne auch den Podcast von Philipp Schlaffer, der früher rechtsextremistisch unterwegs war und dann ausgestiegen ist und eindeutig auch eine Therapie gemacht hat. Das erzählt er auch. Und der wird auch nie müde zu sagen, Gewalt muss gelernt werden. Also nur, um euch da mal ein Beispiel zu geben. Ja, und das soziale Umfeld, das Kinder umgibt, wenn sie aufwachsen, prägt einfach, wie sie sich als Erwachsene verhalten werden. Und ich finde, dass es auch wert ist, dass wir uns als Gesellschaft überlegen, in welcher Gesellschaft wir in der nächsten Generation leben wollen.
Ja. Total. Wir hatten ja über diesen Victim-Offender-Overlap, ne, also diese Überschneidung von Opferwerdung und späterer Täterwerdung, auch in der letzten Folge schon mal gesprochen, dass das eben auch tatsächlich ein, ja, nicht zu vernachlässigender Punkt ist, beziehungsweise das ist ja die beste Prävention für zukünftige Gewalt, dass wir jetzt solche Gewaltkreisläufe möglichst frühzeitig durchbrechen und ja, gerade Kindern da möglichst gute Unterstützung irgendwie an die Seite geben, gerade für uns als Gesellschaft, wenn man, ne, da auch mal ein bisschen langfristiger denkt und in die Zukunft denkt und auch an das Thema Prävention da denkt.
Ja.
Und da könnte man ja jetzt sagen, ja, gerade wenn wir jetzt von Kindern sprechen, dann kommen wir ja an den Punkt, dass man sagt, das kann doch eigentlich nicht sein. Also das muss es doch geben. Es muss doch Gesetze geben und Institutionen geben, um Opfer zu schützen und eben speziell dann auch Kinder zu schützen, die ja eben dann oft so schutzlos ausgeliefert sind. Und natürlich gibt es das auch, ne? Wir haben das ja jetzt schon mehrfach angesprochen, Jugendämter, Gerichte, Polizeien, all diese Institutionen, die genau dafür ja zuständig sind und auch ganz bestimmte Gesetzesgrundlagen dafür haben. Genau zu dieser Gesetzeslage bei häuslicher Gewalt habe ich in der letzten Krimschnack-Folge auch schon sehr viel erzählt. Wenn es jetzt aber speziell um Kinder geht, gibt es da auch noch so ein paar Besonderheiten, die ich jetzt sozusagen nochmal hinzufügen will. Ansonsten zur allgemeinen Gesetzeslage hört da gerne nochmal in die Folge rein. Auch da hatten wir schon über internationale Übereinkommen gesprochen und auch schon über die, ja, für alle Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, sehr bekannte Istanbul-Konvention. Die spielt hier natürlich eine sehr entscheidende Rolle. Und zusätzlich gibt es auch noch die UN-Kinderrechtskonvention, die Staaten eben auch dazu verpflichtet, das Wohl und die Rechte von Kindern speziell zu schützen. Artikel 19 zum Beispiel verpflichtet Vertragsstaaten dazu, alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um das Kind, also jedes Kind, vor jeder Form körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung zu schützen. Und auch in der EU-Grundrechtscharta in Artikel 24 wird der Anspruch der Kinder auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr Wohlergehen notwendig sind, ganz klar formuliert.
Ja, und auch EU-Richtlinien spielen in diesem Bereich natürlich auch eine große Rolle. In einer neuen Richtlinie aus dem letzten Jahr wird zum Beispiel anerkannt, dass Kinder in diesem Kontext eine besonders vulnerable, also verletzliche Gruppe sind und häufig unmittelbar durch das Miterleben häuslicher Gewalt Schaden erleiden. Also die haben das tatsächlich auch schon erkannt und auch in eine Richtlinie gegossen. Deshalb wird gefordert, Kinder als Opfer anzuerkennen und zu schützen und ihr Wohl und ihre Bedürfnisse in allen Verfahrensschritten und darüber hinaus entsprechend zu berücksichtigen und gezielte und langfristige Schutz- und Unterstützungsmaßnahmen auch anzubieten. Und auch das Risiko, dass Kinder von TäterInnen als Druckmittel genutzt werden, wird in der Richtlinie klar benannt, was ich wirklich gut finde. Mhm. Das ist die Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt 2024. Mhm. Und trotz allem, was wir jetzt schon dargestellt haben, bemängeln ExpertInnen und Opferschutzorganisationen und auch AnwältInnen, dass Deutschland, was den Schutz von Kindern angeht, immer noch nicht gut genug aufgestellt ist.
Denn ja, so internationale Übereinkommen und Richtlinien sind ja das eine. Unsere deutschen Gesetze sind dann eben nochmal das andere. Also das muss ja alles auch irgendwie übersetzt werden in unsere nationalen Gesetze. Und auch über das deutsche Strafrecht und auch das Gewaltschutzgesetz, was hier sehr wichtig ist, haben wir in der letzten Folge schon gesprochen. Und auch darüber, dass von der Expertenkommission, die ja sozusagen die Einhaltung der Istanbul-Konvention überwacht, immer noch kritisiert wird, dass in Deutschland zum Beispiel psychische Gewalt noch zu wenig Berücksichtigung findet und dass die Finanzierung von Frauenhäusern und Beratungsstellen nicht einheitlich geregelt ist. Dazu gab es ja nun den Vorstoß eines neuen Gewalthilfegesetzes, das da Abhilfe schaffen soll. Und darin ist auch ein bundesweiter Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung für von Gewalt betroffene Menschen und ihre Kinder formuliert. Aber es gibt noch einen großen Kritikpunkt und der betrifft nicht die strafrechtlichen Verfahren oder Unterstützungsmöglichkeiten, sondern den Umgang mit den Kindern. Und da befinden wir uns in einem ganz eigenen Rechtsbereich, von dem viele vielleicht noch gar nicht so viel gehört haben, wenn sie damit noch nicht unmittelbar zu tun hatten, nämlich dem Kindschaftsrecht. Darin geht es um die Erziehung und den Schutz von Kindern. Das bürgerliche Gesetzbuch regelt hier zum Beispiel im Paragraph 1631, dass Kinder ein Recht auf gewaltfreie Erziehung haben und körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen unzulässig sind. Das Gesetz formuliert also im Prinzip einen Anspruch des Kindes gegen seine Eltern. Weißt du, das ist jetzt ein kleiner Krimfakt jetzt am Rande, weißt du zufällig, seit wann es dieses Recht in Deutschland gibt?
Ich kann dir jetzt kein Jahr nennen, aber ehrlich gesagt klingt das sehr neumodisch für mich. Ich glaube, dass es das noch nicht so lange gibt.
Ja, neumodisch kann man so sagen. Diesen Rechtsanspruch von Kindern, also dass es so im Gesetz verankert ist, gibt es seit dem 8. November 2000.
2000?
Jetzt ist das Jahr 2000 deutlich länger her, als es in meinem Gefühl ist. Für mich ist 2000 irgendwie noch relativ nah dran. Aber es sind natürlich auch schon 25 Jahre, aber auch erst 25 Jahre, weil wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass gerade ältere Menschen dann vielleicht Dinge auch nochmal anders einordnen, weil früher bestimmte Sachen auch noch ganz anders gehandhabt wurden und auch rechtlich noch einfach anders. Da war es noch, also körperliche Züchtigung und solche Dinge einfach noch viel normaler und auch anerkannter einfach und eben auch, ja, gesetzlich nicht verboten einfach. Und das fand ich schon ziemlich enorm, dass das doch erst so kurz so ist, ne, dass man da auch so einen ganz klaren Anspruch formuliert hat.
Mhm.
Genau, und der ist eben auch Teil dieses sogenannten Kindschaftsrechts. Und unter diesem Kindschaftsrecht werden Regelungen zusammengefasst, die das Kind und die Beziehung zu seiner Familie betreffen. Hier sind also vor allem Rechte und Pflichten von Eltern formuliert, die dann auch familiengerichtlich überprüft werden können. Dazu gehören zum Beispiel das Sorge- und Umgangsrecht, aber eben auch dieses Recht auf gewaltfreie Erziehung zum Beispiel. Aber was ist denn jetzt, wenn die Eltern diesen Anspruch nicht erfüllen? Ne? Also wenn es Gewalt gibt, wenn vielleicht auch Gewalt direkt gegen das Kind angewandt wird, soll dann zum Beispiel ein vierjähriges Kind irgendwie klagen gegen seine Eltern? Das erscheint jetzt ziemlich absurd und so ist es natürlich auch nicht. Für die Einhaltung dieser Regelungen sind Jugendämter und Familiengerichte zuständig. Vor Familiengerichten werden Streitigkeiten vor allem dann ausgetragen, wenn es um den Umgang oder das Sorgerecht nach einer Trennung geht. Das hat man wahrscheinlich häufig schon mal gehört, dass dann solche Sachen sozusagen gerichtlich entschieden werden. Vor allem in Fällen häuslicher Gewalt müssen FamilienrichterInnen dann verschiedene Rechte miteinander oder gegeneinander abwägen einfach. Einerseits müssen sie die Istanbul-Konvention, die bei uns in Deutschland ja als Orientierung vorgeschrieben ist, und die vor allem den Schutz von Gewaltopfern vorsieht, bei ihrer Entscheidung bedenken. Dazu gibt es auch eine höchstrichterliche Entscheidung vom EuGH, aber eben auch andere Rechtsnormen und die Rechte aller Beteiligten dabei irgendwie im Hinterkopf behalten und eben auch berücksichtigen.
Ja, Kinder haben außerdem, das ist auch im bürgerlichen Gesetzbuch definiert, das Recht auf den Umgang mit beiden Eltern, und die Eltern andersrum haben natürlich auch die Pflicht und das Recht, sich um ihre Kinder zu kümmern. Aber Gerichte können diese Rechte auch beschränken, vor allem dann, wenn ein Elternteil gewalttätig war. Denn das Kindeswohl muss immer gewahrt bleiben. Deshalb setzt man Kinder ihren Peinigern oder Peinigerinnen nicht ohne weiteres wieder aus, auch wenn die theoretisch Elternrechte haben. Aber dann wiegt das Recht des Kindes schwerer bei so einer Rechteabwägung. Ja, also prinzipiell ist das so. Lassen wir es erstmal so stehen. Mhm. Aber was ist denn, wenn sich die Gewalt nicht direkt gegen das Kind selbst, sondern gegen den Vater oder die Mutter gerichtet hat und das Kind die Gewalt eben nur in Anführungsstrichen miterlebt hat? Dass es jetzt nicht ein nur ohne Anführungsstriche ist, da haben wir jetzt lang und breit drüber gesprochen, aber rein rechtlich gesehen, ne? Mhm. Dann müssen die Elternrechte auch berücksichtigt werden, aber das Kind hat eben auch Rechte und der Staat hat einen Schutzauftrag, der sich aus der Istanbul-Konvention ganz klar ergibt. Und jetzt kommen wir aber zum tricky Teil oder wie JuristInnen sagen würden, einem sehr komplexen Abwägungsprozess verschiedener Grundrechte.
Genau, das ist es. Ja, ich weiß nicht, wer die Sendung von Jan Böhmermann zu dem Thema gesehen hat, der könnte auf jeden Fall zu der Einschätzung kommen, dass Familiengerichte in Deutschland in diesen Fällen, ne, dass es gibt häusliche Gewalt zu Hause und ein Elternteil ist betroffen und das Kind ist zumindest allem Anschein nach oder ne, allen Beweisen nach erstmal nur passiv dabei, dass dann Familiengerichte in Deutschland in diesen Fällen wohl in der Regel zugunsten des gewalttätigen Elternteils entscheiden und trotzdem zumindest Umgangsrechte zulassen. Ne? Also Sorgerecht bedeutet ja, dass Eltern entscheiden können, wie das Kind erzogen wird und wo das Kind lebt und so weiter. Und ein Umgangsrecht bedeutet, dass Eltern ihre Kinder sehen dürfen, mit ihm umgehen dürfen, es regelmäßig treffen können. Ob das aber tatsächlich die Regel ist, kann ich jetzt nach meiner Recherche nicht wirklich einschätzen. Für mich sieht es aber nach allem, was ich jetzt an Rechtsprechung zu dem Thema gesehen habe, tatsächlich so aus, als würde das reine Miterleben in der Regel einfach nicht ausreichen, um den Kontakt zum anderen Elternteil ganz zu unterbinden. Dann sprechen wir nämlich von diesem sogenannten Umgangsrecht. Und ich habe viele kritische Stimmen zu dem Thema gelesen, aber auch viele Stimmen, die deutschen Familiengerichten schon durchaus eine große Sensibilität attestieren und zu dem Schluss kommen, dass sich viele Gerichte diese Abwägung auf jeden Fall nicht leicht machen. Fest steht aber, ob GewalttäterInnen das Umgangs- oder sogar das Sorgerecht für ihre Kinder behalten, liegt bisher im Ermessen von einzelnen RichterInnen, da es hier keine klare Regelung gibt, ganz einfach in unseren Gesetzen. Es gab schon von der letzten Bundesregierung einen Gesetzesentwurf, der das ändern wollte und hier ganz klare Regeln schaffen sollte und das Umgangsrecht für GewalttäterInnen stark einschränken sollte, auch wenn Kinder eben nur, in Anführungszeichen, indirekt betroffen waren. Im Juni gab es Medienberichte darüber, dass auch die jetzige Justizministerin Hubig hier ansetzen und klar im Gesetz verankern will, wer seine Partnerin oder Partner schlägt oder psychische Gewalt anwendet, soll sein Kind nicht mehr sehen dürfen, beziehungsweise nur noch im Beisein einer Begleitperson. Das ist da gerade so der aktuelle Stand, aber ja, jetzt gerade ist es tatsächlich so, dass diese Grundrechtsabwägungen, ne, zwischen den Rechten, den Vater und Mutter oder andere Erziehungsberechtigte haben und dem Kindesrecht vor diesen Situationen geschützt zu werden, wo es eben zu solchem Gewalterleben kommt, gegeneinander abgewogen werden müssen. Und da ist es einfach ganz klar so, dass Richter sagen, gut, wenn die Eltern getrennt sind, also das ist jetzt zumindest der Rechtsprechung zu entnehmen, die ich gelesen habe, dann besteht ja die Gefahr nicht mehr, also wenn die betroffene Person gegen das Kind selbst keine Gewalt ausgeübt hat oder das zumindest nicht belegt werden kann, dass dann ja keine Gefahr besteht, dass das Kind in dem Moment Gewalt erlebt. Jetzt ist es ja aber so, ich weiß nicht, in meiner Wahrnehmung, das ist jetzt aber wirklich nur meine persönliche Meinung, dass wenn ein Kind dann ein Umgangsrecht mit einer Person hat, die vorher regelmäßig Gewalt ausgeübt hat und das auch gerichtlich belegt ist gegen den Partner oder die Partnerin, das Kind dann in diesem Haushalt ist, meinetwegen übers Wochenende, und vielleicht hat diese Person eine neue Partnerin oder einen neuen Partner und übt gegen diese Person wiederum Gewalt aus und das Kind erlebt das ja trotzdem dann auch auf diese Art weiterhin mit, beziehungsweise wie will man das dann verhindern? Und da finde ich tatsächlich diesen Gesetzesvorstoß zu sagen, okay, Entweder können solche Menschen, die sich so nicht im Griff haben und diese Gewalt ausüben, ihre Kinder dann einfach nicht mehr sehen und die Kinder werden dann davor geschützt. Oder es muss eine Begleitperson dabei sein, die dann auch wirklich sicherstellt, dass das Kind diese Art von Situation nicht mehr erlebt und davor geschützt wird.
Ja, finde ich auch nachvollziehbar. Mhm.
Ich beneide trotzdem Richter und Richterinnen nicht, die diesen Job machen und dann da herausfinden müssen, was Sache ist und dann geeignete Entscheidungen treffen müssen. Aber ja, ich finde sehr nachvollziehbar, was du gerade gesagt hast, auf jeden Fall. Ja.
Ja, es ist natürlich vor Gerichten eben auch häufig so, dass du da irgendwie Aussage gegen Aussage hast. Dann ist es ja vor Familiengerichten auch nicht unbedingt so, dass da jetzt eine Art von Beweiserhebung wie im Strafverfahren angestellt wird, dass da irgendwie Spuren oder was auch immer unbedingt gesichert werden. Natürlich werden polizeiliche Berichte da einbezogen, aber im Zweifel steht dann häufig ja Aussage gegen Aussage. Und dazu kommt ja eben auch, dass RichterInnen ja auch nur auf Grundlage der Gesetze, die sie eben haben, dann arbeiten können. Das heißt, da natürlich so eine Abwägung irgendwie anstellen können.
Ja.
Und also was der Vorwurf ganz häufig ist, und das ist auch im BGB geregelt, dass Elternteile das nicht dürfen, nämlich sozusagen Einfluss darauf zu nehmen, wie das Kind zum anderen Elternteil steht. Und ganz häufig ist der Vorwurf, ich habe es jetzt häufig von Müttern gelesen, kann aber auch genauso gut andersrum sein, dass dann eine Mutter negativ Einfluss auf das Kind nimmt und das Kind dann nur sagt, nee, ich will nicht zu Papa, weil Mama gesagt hat, dass der böse ist oder so. Mhm. Also dass dann so eine Art von Manipulation auch stattfindet und dass deswegen so Aussagen von Kindern dann vielleicht auch im Zweifel gar nicht so ernst genommen werden, weil Richter befürchten oder annehmen, dass da vielleicht so eine Art von Beeinflussung auch vorher stattgefunden hat. Könnte auch den Fall erklären, den ich im Deutschlandfunk gehört habe, wo die Mama ja sagte, ja, was meine Kinder sagen, hat irgendwie gar keine Rolle gespielt, dass da solche Erwägungen oder solche Dinge im Hinterkopf auch eine Rolle spielen.
Ja, ja, klar, das Mindset der Kinder spielt dann auch eine große Rolle oder keine, je nachdem. Aber also ist schon auch wichtig oder interessant, weil ich jetzt auch gerade daran denke, was die eine Referentin von der einen Tagung zu uns gesagt hat oder dem Raum gesagt hat. Wir waren ja nicht die Einzigen, die da waren.
Ja.
Die dann eben auch von Beispielen erzählt hatte, dass Kinder dann ihren, in dem Fall waren es dann eben auch häufig die Mütter, die Schuld gegeben haben an der Gewalt, die den Müttern durch die Väter angetan wurde, weil die Kinder einfach irgendein vierjähriges Kind eben so stark in dieser Abspaltung drin war, dass der Schützer zum Bedroher wurde und dass die das nicht miteinander vereinen konnten, dass sie dann eben gesagt haben, ja, die Mama war ja selbst schuld, die hat halt nicht aufgeräumt, bevor der Papa nach Hause kam oder was auch immer. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr ganz genau an das Beispiel, aber so in dem Tenor waren ja dann die Beispiele von Kindern, die dann ja eben schon entsprechend traumatisiert waren, ne?
Ja, klar. Und das ist natürlich dann auch besonders schwierig. Also wenn dann ein Kind vor so einem Richter sagt, ich will aber unbedingt zu Papa, weil ich habe ihn doch so lieb und der würde sowas ja nie machen, wenn er nicht den Grund gehabt hätte und wenn die Mama nicht so blöd wäre oder was auch immer.
Wenn das Essen geschmeckt hätte.
Ja, weißt du dann als Richter dann die Entscheidung zu treffen, nein, du darfst trotzdem nicht zu deinem Papa, weil das tut dir nicht gut. Ja, ich weiß es nicht. Dafür habe ich zu wenig Datengrundlage, um das jetzt wirklich abschließend sagen zu können, wie dann in der Regel entschieden wird, welche Faktoren genau Richter bei dieser Abwägung dann auch wirklich berücksichtigen. Aber ja.
Genau. Da gibt es dann sicherlich ja auch wieder Gutachten, die RichterInnen zu Rate ziehen können und so weiter. Also auch Gutachten zu den Kindern, in welchem Mindset die sich befinden und so weiter. Mhm. Und neben den Familiengerichten spielen ja auch die Jugendämter auch eine wichtige Rolle.
Ja.
Die greifen ja in der Regel als erstes ein, wenn das Kindeswohl gefährdet ist. Und das tun sie unter anderem auf der Basis des Kinder- und Jugendhilfegesetzes im 8. Sozialgesetzbuch, das den Schutz und die Förderung von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen hat. Also dieses Gesetz verpflichtet Fachkräfte, bei Anzeichen von Misshandlung oder Vernachlässigung auch sofort tätig zu werden und die Kinder zu beschützen. Und hier ist eben vor allem Paragraph 8 dieses Kinder- und Jugendhilfegesetzes zu nennen. Das ist Kindeswohlgefährdung. Und es ist im Fall von Kindeswohlgefährdungen so, dass das Jugendamt in der Regel zuerst Kenntnis erhält. Also das hatten wir auch schon mal angesprochen, dass ja die Polizei die häufigsten Hinweise liefert, aber eben auch andere Parteien immer wieder Hinweise an das Jugendamt liefern. Mhm. Also es geschieht in der Regel durch die Polizei oder durch einen Elternteil oder durch dritte Lehrkräfte, wie auch immer, ne? Und dann muss der zuständige allgemeine soziale Dienst, ASD, das heißt nicht in allen Bundesländern so, aber irgendeine Abwandlung dieses ASD gibt es in jedem Bundesland und diese Stelle muss dann das Ganze prüfen. Und die Prüfung einer Gefährdungseinschätzung ist natürlich auch ein sehr komplexes und dynamisches Verfahren und da reicht ein ungutes Gefühl allein natürlich nicht aus, um Maßnahmen zu ergreifen. Die im Gesetz genannten wichtigen Anhaltspunkte müssen also sorgfältig geprüft und teilweise auch fachliche Prognosen angestellt werden. Und dabei sollen Eltern, Kindern und wenn nötig auch Familiengerichte und andere Fachstellen beteiligt werden. Bei den wichtigen Anhaltspunkten handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff. Das heißt, dass relativ offen ist, was Raum für Lernprozesse, aber auch viel Raum für Interpretationen lässt. Entscheidend ist aber, ob unter den gegebenen Umständen das körperliche, geistige oder seelische Wohl eines Kindes droht, erheblichen Schaden zu nehmen. Und dazu gibt es höchstrichterliche Rechtsprechungen vom Bundesgerichtshof und aber auch vom Bundesverfassungsgericht. Und es gibt diverse Leitlinien in den verschiedenen Bundesländern, die zwingend auch als Orientierung herangezogen werden müssen. Die sind aber natürlich in den unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich ausgestaltet. Als Entscheidungsgrundlage dienen häufig die Berichte der betroffenen Kinder oder ihre Eltern, aber auch so sichtbare Sachen wie Verletzungen oder konkrete Symptome oder Beobachtungen von Dritten. Und im Anschluss an diese Prüfungen können verschiedene Maßnahmen eingeleitet werden. Also zum Beispiel der Einsatz von Hilfen, das Einschalten anderer Leistungsträger bis hin zur Inobhutnahme des betroffenen Kindes oder die Anrufung des Familiengerichts, um ein Kinderschutzverfahren nach § 1666 BGB einzuleiten, das dann in einem Amtsverfahren tätig wird und die Sachlage auch rechtlich prüft. Und bei diesem Verfahren spielen dann wiederum die Berichte und Einschätzungen des Jugendamtes auch oft eine sehr zentrale Rolle. Aber auch hier können wir nach, also jetzt unserer Recherche, wirklich nur schwer einschätzen, welche Maßnahmen die Jugendämter im Einzelfall konkret ergreifen und ob das Miterleben von Gewalt zum Beispiel für Inobhutnahmen schon ausreichend ist oder noch nicht.
Genau, das ist eben ganz schwer zu sagen. Und weil das auch von den einzelnen Bundesländern so unterschiedlich geregelt wird und diese Leitlinien da abweichen, kann man das wahrscheinlich einfach schwer so verallgemeinert sagen. Aber auch hier, ne, also Jugendämter sind ja ganz klar darauf angewiesen, dass es diese Hinweise gibt. Dann müssen die das natürlich sehr sorgfältig prüfen und auch sehr sorgfältig prüfen, wie geht es dem Kind. Also all diese Symptome, von denen wir vorhin gesprochen haben, ne, die können ja, wenn diese Mitarbeitenden da sehr sensibilisiert sind und auch entsprechendes Fachpersonal haben, was die Kinder dann begutachtet, durchaus eine Rolle spielen. Aber inwieweit sie im Einzelnen eine Rolle spielen und was da sonst noch in die Erwägungen einfließt, können wir ja zumindest aus unserer Warte nicht wirklich sagen. Mhm. Wie wir gerade schon gesagt haben, auf Landesebene gibt es da eben diese Richtlinien und es gibt auch weitere zusätzliche bzw. ergänzende Gesetze und Regelungen, die die Umsetzung der Bundesgesetze unterstützen. Viele Bundesländer haben schon Landesgesetze erlassen, die den Schutz von Opfern häuslicher Gewalt verbessern sollen und auch den Kinderschutz in den Blick nehmen, wie zum Beispiel das Landeskinderschutzgesetz in Nordrhein-Westfalen. Außerdem ist in diesem Kontext auch wichtig, dass, das hatte ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt, zum Beispiel die Unterbringung in Frauenhäusern eben auch durch Landesgesetze geregelt wird und auch die Finanzierung vor allem, die dann eben den Betrieb von diesen Frauenhäusern ermöglicht und dann eben auch Opfern ermöglicht, sich dort Schutz zu suchen. Das ist natürlich sowohl für die betroffenen Frauen als eben auch für ihre Kinder eine sehr wichtige Institution. Also sie heißen Frauenhäuser und meistens sind diese Institutionen auch tatsächlich für Frauen. Es gibt in einzelnen Bundesländern aber auch, wenn auch vielen ExpertInnen zufolge deutlich zu wenig, auch Einrichtungen für Männer, für Väter. Aber auch das ist natürlich nur ein vorübergehender Schutz und Sicherheit. Aber immerhin, das ist eben auch total wichtig. Und auch, die haben wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, eine weitere Institution, nämlich die Polizei und die polizeilichen Maßnahmen. Denn die Polizei kann bei einer akuten Gefahr, dafür ist sie ja zuständig, sofort einschreiten und Täter vorübergehend festnehmen oder das Opfer in Sicherheit bringen, TäterInnen wegweisen und all diese Dinge. Das hatte ich schon mal zum Gewaltschutzgesetz auch erklärt. Diese Maßnahmen sind auch in den Landespolizeigesetzen geregelt und auch in polizeilichen Leitlinien verankert. Und hier ist eben auch die Frage, die wir jetzt auch schon ein paar Mal aufgeworfen haben und die wir uns einfach nach unserer Recherche auch nicht wirklich beantworten können, inwieweit die Polizeien vor Ort die Kinder tatsächlich im Blick haben. Ne? Also wie gut die Schutzpolizisten und Polizistinnen, ja, die als erstes vor Ort sind, hier geschult sind. Also meistens gibt es in den Polizeien ja spezialisierte Polizeibeamte, die sozusagen speziell auf das Thema häusliche Gewalt geschult sind und so weiter. Aber diejenigen, die häufig zuerst vor Ort sind, sind ja die Schutzpolizisten, die an den Wachen sitzen und bei einem 110-Anruf ausrücken. Und da ist eben die Frage, ob da auch entsprechende Schulungen stattfinden. Und wie gut im Einzelnen die Kommunikation und auch die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Jugendamt dann wirklich läuft. Das wissen wir einfach auch nicht, aber ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass man auch hier ja, einen Fokus draufsetzt und dass auch die Polizei als Institution hier ja, sich gut aufstellt einfach und dieses Thema auch wirklich einfach aufgrund seiner gesellschaftlichen Relevanz, also ich finde, das haben wir heute sehr deutlich gemacht, dass diese Dinge und das Erleben gerade von Kindern sich dann auch so vortragen kann und auch in puncto Prävention so wichtig ist, dass man sich hier eben gut aufstellt. Und die Zahlen machen ja auch ganz deutlich, wie relevant dieses Thema auch tatsächlich ist.
Ja.
Ich denke, das konnten wir heute auch ausführlich darlegen. Ja.
Das denke ich auch, dass wir das sehr ausführlich gezeigt haben. Mhm. Und weil du eben die Polizeikräfte angesprochen hast, da gibt es ja immer diese Diskussionen zu Fortbildung für Polizeikräfte. Also ich bin jetzt gedanklich gerade schon dabei, was wir mit dem, was wir jetzt alles besprochen haben, am Ende auch machen. Mhm. Und ich habe mich ja auch schon mal mit einem Polizisten unterhalten, der solche Fortbildungen für Polizeikräfte anbietet. Und der hat mir erzählt, dass es eben durchaus einen Unterschied ausmacht, ob solche Fortbildungen verpflichtend sind oder freiwillig. Und er meinte, dass eben durchaus Anreize auch notwendig sind. Also natürlich ist dieser Job sehr anspruchsvoll durch unter anderem den anstrengenden Schichtdienst, den die Polizeikräfte haben und eben auch das, was sie im Dienst erleben. Deshalb sind solche Fortbildungen leider nicht immer so beliebt, wie man es vielleicht gerne hätte und so. Mhm. Aber wir haben uns ja auch bei der Tagung mit einem Polizisten unterhalten, der dann meinte, dass sie eben durchaus auch versuchen, mit Anreizen zu arbeiten. Aber selbst dann ist es halt noch nicht gegeben, dass die Polizeikräfte diese Fortbildung dann auch wahrnehmen. Und ich finde schon, dass es vor dem Hintergrund, dass wir ja jetzt wirklich ausführlich auch dargestellt haben, wie wichtig dieses Thema auch einfach ist für die Kinder und auch für die zukünftigen Erwachsenen. Ja, dass man schon auch rechtfertigen könnte, wenn die Schulungen wirklich zur Ausbildung gehören oder verpflichtend sind und eben auch wiederkehrend vielleicht notwendig sind.
Ja, also ich kann zumindest für die Polizei Hamburg auf jeden Fall sagen, dass das Thema häusliche Gewalt und auch unterschiedliche Gewaltformen und so auf jeden Fall zur Ausbildung gehören. Also im Studium weiß ich es hundertprozentig, dass alle, die sozusagen das Studium bei der Polizei Hamburg absolvieren, dieses Thema auch gehört haben. In welchem Umfang weiß ich jetzt nicht ganz genau, weil ja, dafür kenne ich das Curriculum einfach nicht gut genug. Aber es ist einfach so, ich glaube gerade, also das Thema Fortbildung ist in der Polizei ja ein großes Thema und es gibt viele Bereiche, wo natürlich Fortbildungen nötig sind, wo man sich auch regelmäßig fortbilden muss und das Thema häusliche Gewalt gehört da auf jeden Fall dazu, da bin ich total bei dir. Mhm. Genau, es ist nur einfach so, dass glaube ich einfach aufgrund der Themenvielfalt, die sie eben einfach abdecken müssen, ne? Also gerade wenn wir jetzt mal so über die Streifenbeamten sprechen, die da tagtäglich von Verkehrsunfällen bis Tötungsdelikten sozusagen mit allem konfrontiert sind, da ist natürlich so ein Schulungskontingent im Jahr auch einfach ein bisschen begrenzt, ne? Also was sie sozusagen machen können. Trotzdem, also ich will das auch gar nicht, ne? Also das soll auch gar nicht sozusagen als Ausrede gelten, aber deswegen sind natürlich Schulungen dann häufig auch auf freiwilliger Basis, damit sie sich einfach so selber zusammenstellen können. Sie wissen natürlich auch selbst am besten, wann sie zuletzt dann zu welchem Thema sich geschult haben oder was vielleicht auch Schwerpunkte an ihrer Dienststelle sind und so, ne? Darauf kommt es ja dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen an. Trotzdem bin ich total bei dir. Die Frage ist immer, wo setzt man Prioritäten? Und ich bin der Meinung, das Thema häusliche Gewalt, das zieht sich halt durch. Also durch alle Dienststellen, alle Stadtteile, egal wo der Polizeibeamte oder die Polizeibeamtin arbeitet, ist es ein Thema. Da bin ich ziemlich sicher, weil es einfach so prävalent ist, wie wir ja wissen.
Genau, also du hast total recht. Ich sehe auch total, wie anspruchsvoll die Situation für die Polizeikräfte ist und dass sie keine kompletten Allrounder sein können. Mhm. Aber auch wie du sagst, wenn man sich ansieht, wie prävalent häusliche Gewalt eben ist, würde ich halt schon sagen, dass es notwendig ist, dass man sich flächendeckend gleich gut aufstellt. Also ich würde mir da schon auch wünschen, also ja, die Polizei ist föderalistisch organisiert, aber ja, ich würde mir eben wünschen, dass es wirklich bundesweite Standards gibt, dass eben alle Kinder in Deutschland gleich gut geschützt sind und dass es eben nicht davon abhängig ist, wie das jetzt im Bundesland geregelt ist oder wie es in der jeweiligen Kommune, in der jeweiligen Stadt
geregelt ist, sondern ja, es wäre halt toll, wenn alle Kinder auf dieselbe Art, wenn die Polizeikräfte einen Tatort betreten, auf dieselbe Art evaluiert werden oder ja, auf dieselbe Art vielleicht auch, naja, nicht auf dieselbe Art angesprochen werden, aber dass es eben einfach bestimmte Standards gibt, die auf die geachtet wird und das wirklich auch bundesweit. Und ich würde jetzt mal sagen, dass aus dem Austausch, den wir bisher mit Polizeikräften zu dem Thema hatten, also ich konnte da noch nicht raushören, dass es da wirklich allein schon bundeslandübergreifend oder eben auch sogar bundeseinheitliche Standards bisher gibt.
Nee, ich ehrlich gesagt auch nicht. Also was solche Standards angeht, und da bin ich total bei dir, auch vielleicht relativ hohe Standards, gerade was den Umgang mit den Kindern und sozusagen die Kinder in diesem Prozess im Blick zu haben und dann eben auch entsprechend mit Jugendämtern und so zu kommunizieren. Wir wissen ja, die Polizei ist sozusagen der häufigste Hinweisgeber ja auch für die Jugendämter. Deswegen sind sie auch so wichtig, weil sie dann in diesen Einsätzen eben genau gucken können, ne? Wie geht's dem Kind gerade? Was ist da vielleicht los? Und ja, gibt's da vielleicht was, wo andere Fachkräfte noch mal genauer hinschauen sollten? So, ne? Also, dass sie da einfach auch so einen Anstoß geben können und diese, ja, dann auch relativ hohen Standards, die man da vielleicht braucht und Konzepte und so und Schulungen, die dann eben dazugehören. Da ist wahrscheinlich, zumindest jetzt nach unserem Kenntnisstand, noch ein bisschen Luft nach oben. Das mag nicht für jede einzelne Polizei gelten, aber vielleicht so insgesamt, ne? Einfach mal mit aus der Vogelperspektive, ja, dass man da vielleicht einfach noch mal ein bisschen besser hinguckt und sich einfach so gut, wie es eben geht, aufstellt, was dieses Thema angeht.
Ja, und da ist auch der Austausch, also genau wie du sagst, zwischen verschiedenen auch Fachberatungsstellen, Jugendämtern und der Polizei dann auch so von besonderer Relevanz, weil die ja auch von ihren Erfahrungen dann gegenseitig profitieren können, einfach worauf man alles achten könnte.
Und es auch so wichtig ist, dass sie eben miteinander kooperieren, auch sozusagen in diesem Prozess, also dass eine Polizei eine Verweisberatung macht zu einer Fachberatungsstelle vielleicht schon das erste Mal, ne, einfach um Opfern diese Hinweise zu geben, also dass die einfach voneinander wissen, auch so ein bisschen von den Prozessen vielleicht wissen. Also ich stelle mir das vor, einfach so im Arbeitsprozess, dass das total wichtig ist und gerade für die Opfer und die Betroffenen, aber auch für die Täter total wichtig sein kann, dass da eben die unterschiedlichen Stellen bestmöglich irgendwie ineinander greifen.
Ja, voll. Also es können ja auch immer wieder neue Aspekte aufkommen, wo man sagt, ja Mensch, da haben wir bisher noch gar nicht dran gedacht, dass das jetzt für das Kindeswohl relevant sein könnte oder so. Kann ja auch sein, dass aus der Forschung neue Impulse kommen oder eben tatsächlich auch einfach von den Betroffenen, dass dann die Fachberatungsstellen vielleicht mehr Zugang zu den Betroffenen haben. Es wäre ja total wertvoll, einfach wenn die verschiedenen Einblicke sich da gegenseitig befruchten könnten, auf jeden Fall.
Total. Ja. Also es ist einfach ein interdisziplinäres Thema, ne?
Ja, total. Und ich finde halt auch, also alle reden ja immer davon, dass Jugendkriminalität irgendwie immer schlimmer werden würde und so. Und ich finde halt, dann müssen wir auch einfach wirklich frühzeitig hingucken, dass die Kinder in unserem Land nicht auch so frühzeitig traumatisiert werden. Wir wissen ja, dass Jugendkriminalität zu einem gewissen Grad auch normal ist und so. Aber ich glaube schon, dass vieles eben auch daherkommen könnte, dass Kinder die Auswirkungen von miterlebter Gewalt spüren und eben nicht wissen, wohin mit ihren Emotionen oder dass sie eben Emotionsregulation nicht richtig lernen und deshalb eben auch auffällig werden.
Ja, genau. Von der Emotionsregulierung bis hin zur Normalisierung von Gewalt, ne? Und dann eben der Übernahme von irgendwelchen Mustern. Ja. Also das haben wir ja sehr ausführlich erklärt. Das sind halt genau die Sachen, die dann zur Opfer- und Täterwerdung und so weiter dann später beitragen und dann gerade auch beim Thema Jugendkriminalität oder anderen Dingen ja eine große Rolle spielen können.
Und ein Thema, das ja bei der Fachtagung in Aachen auch immer mal wieder tatsächlich auch aufkam, war, wie man auch an die Eltern rankommt. Ja. Bei denen sind ja die Gewaltmuster schon eingeschliffen. Das hatte ich ja ganz am Anfang der Episode auch mal gesagt, ne? Stichwort Bindungsmuster. Es ist ja auch so, man kann jetzt nicht anfangen, alle Kinder aus den Familien wegzuholen und eben alle in Obhut zu nehmen. Neulich, ich glaube, den Beitrag hattest du mir sogar geschickt, von Report Mainz über eine Inobhutnahmestelle in Berlin aus dem Jahr 2023. Also es war nicht ganz aktuell, aber ich fand es trotzdem interessant, weil es eben darum, in diesem Beitrag darum ging, dass die Plätze für Kinder auch einfach sehr rar sind und dass die Einrichtungen mit den Kindern, die ja dann häufig auch schon traumatisiert sind durch das, was sie erlebt haben, mit all den Emotionen, die dann auch damit einhergehen und so, dass diese Einrichtungen damit auch stark gefordert oder vielleicht sogar überfordert sein können, weil es auch innerhalb dieser Einrichtungen dann teilweise Gewalt zwischen den Kindern gibt. Und in dieser spezifischen Einrichtung war es dann auch so, dass sogar Leute, also von den Fachkräften, Leute gekündigt haben, weil sie eben der Meinung waren, nicht mehr sicherstellen zu können, dass die Kinder dann auch sicher sind. Und gleichzeitig müssen die Kinder ja dann dort trotzdem weiter, ich nenne es jetzt einfach mal, verwahrt werden, weil es eben nun mal so angeordnet war. Und in dem Beitrag wurde auch gesagt, dass die Kinder auch leider häufig viel länger dort bleiben als die anvisierten 1 bis 3 Tage, weil es einfach wenig weiterführende Plätze für sie gibt. Und auch das wiederum sorgt für so eine Perspektivlosigkeit und auch Verzweiflung bei den betroffenen Kindern. Und ja, das ist jetzt halt auch keine Studie oder sowas, sondern nur ein Kurzbericht über eine spezifische Inobhutnahmestelle in Berlin. Aber die Kritik an Inobhutnahmen ist ja trotzdem auch seit Jahren bekannt. Also das haben wir sicherlich fast alle schon mal gelesen, dass Inobhutnahmen eben auch Kinder immer noch mal traumatisieren können, dass Fachkräfte nicht ausreichend zur Verfügung stehen, dass vielleicht auch die Inobhutnahmestellen teilweise, ja, dass die Ausstattung nicht so gut ist und dass einfach auch Inobhutnahmen nicht für traumatisierte Kinder und Jugendliche überhaupt geeignet sind und erst recht nicht für einen längeren Zeitpunkt. Und insofern, also um jetzt wieder auf meinen Anfangspunkt zurückzukommen, ist es halt sowieso eine super schwierige Entscheidung zu sagen, wir nehmen jetzt ein Kind aus einem Umfeld, das es bereits kennt, heraus und nehmen es in Obhut, gerade wenn die Inobhutnahmen eben auch ja kein Allheilmittel sind und man dann eben abwägen muss, wo ist das Kind am Ende besser aufgehoben. Und insofern ist ja so oder so der beste Ansatzpunkt, dass man guckt, wie kommt man an die Erziehungsberechtigten überhaupt ran? Wie kann man die therapieren? Wie kann man die fortbilden? Wie kann man gucken, dass die eben zu einem sicheren Umfeld werden für die Kinder?
Das ist auf jeden Fall der beste Weg. Also das mit den Inobhutnahmen, da hast du recht. Also wie das sozusagen im Einzelnen, in einzelnen Bundesländern aussieht, das wissen wir jetzt nicht. Wir haben jetzt diese Doku aus Berlin gesehen. Wir wissen es auch ein bisschen, zumindest aus Hamburg. Wir haben ja selber mal für so eine Jugendhilfeeinrichtung gearbeitet. Und da gab es ja zumindest auch immer wieder, also ich habe das zumindest bei diesen Fachgesprächen immer wieder gehört, dass diese Kinder- und Jugendnotdienste, so nennen die sich zumindest in Hamburg, auch tatsächlich schwierig sein sollen.
Ja,
von daher, ich denke das auch. Also es ist kein Allheilmittel und da sozusagen dafür zu sorgen, dass die Eltern oder die Bezugspersonen wirklich gut aufgestellt sind und Gewaltkreisläufe irgendwie durchbrochen werden können, das wäre auf jeden Fall wahrscheinlich der bessere Weg, ne, auch langfristig. Ja, also vielleicht muss man ganz kurz nochmal sagen, es gibt natürlich auch noch andere Maßnahmen als Inobhutnahmen, die Jugendämter treffen können. Also zum Beispiel diese Familienhelfer, die in die Familien gehen und andere Unterstützungsangebote. Inobhutnahmen sind ja sozusagen auch immer nur das letzte Mittel in so einer Kette von Unterstützungsangeboten. Mhm. Und trotzdem ist wahrscheinlich das ganze Thema TäterInnenarbeit, also die Arbeit mit den gewaltausübenden Personen, ein vielleicht noch unterschätztes und vielleicht auch ausbaufähiges Feld. Ne? Also sozusagen Schulungen für gewalttätige Erwachsene, die dafür sorgen sollen, ihr eigenes Verhalten ja zu reflektieren und solche Gewaltkreisläufe, wie Marie gerade schon gesagt hat, eben zu durchbrechen. Und wie wir festgestellt haben, ist es tatsächlich so, dass Gerichte diese Maßnahmen, also diese Schulungen bei Fachdienststellen, die sich eben genau darauf spezialisiert haben, verpflichtend anordnen können in Gerichtsprozessen.
Mittlerweile.
Genau. Wie lange ist es genau so? Hast du es gerade im Kopf?
Das ist jetzt zum Jahresende ist das erst gekommen. Habe ich irgendwann eine Zeitungsmeldung gesehen. Das wurde jetzt aber seit Anfang des Jahres immer weiter diskutiert. Also da gab es dann erst einen Gesetzentwurf und so weiter. Ich glaube, das kam im August. Und also im Januar wurde das schon besprochen. Ja. Und dann im August kam nochmal ein Gesetzentwurf und so. Und jetzt, ich meine, im November oder Dezember im Dezember, glaube ich, habe ich irgendwann gesehen, dass das jetzt auch verpflichtend möglich sein soll.
Genau, also es war ja auch vorher schon so, dass Gerichte den Menschen sozusagen den Hinweis darauf geben könnten, dass es halt vorteilhaft wäre, wenn sie das machen, aber eben genau dieses Menschen dazu verpflichten, an sowas teilzunehmen, um sich die Möglichkeit offen zu halten, eben doch vielleicht ihre Kinder zum Beispiel noch zu sehen. Ja. Deswegen ist es auf jeden Fall ein guter Schritt, wie wir finden, weil ich glaube, genau solche Angebote braucht es. Die Frage ist immer noch, wie flächendeckend sind diese Angebote in Deutschland schon vorhanden? Ich habe mich immer ein bisschen auf die Spur gemacht und geguckt. Es gibt ja die Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit. Dort kann man auf deren Website, wir verlinken euch die auch, speziell zu diesem Thema eben auch Beratungsstellen finden und eben entsprechende Kurse. Und wenn man dort seine Postleitzahl angibt, bekommt man auf einer Karte dann eben die entsprechenden Stellen angezeigt in seinem Umkreis. Das sieht für Hamburg und Berlin auch ganz gut aus, aber mir ist eben aufgefallen, dass in manchen ländlichen Räumen, ja, ist die Karte schon noch ganz schön leer. Also es heißt, es kommt schon auch ein bisschen drauf an, wo man wohnt und ja, wie gut da eben die Struktur ist an solchen Angeboten.
Ja. Das ist ja leider häufig so, ne? Das ist ja auch mit Therapieplätzen leider so. Und dann jetzt eben auch mit solchen Trainings. Das ist echt schade.
Ja, und dann ist eben die Frage, wenn RichterInnen sowas anordnen wollen und es aber sozusagen in der näheren Umgebung das nicht gibt und vielleicht Personen auch nicht so mobil sind, dass sie dann irgendwie ein paar hundert Kilometer fahren können, dann ist es natürlich auch wieder schwierig mit der verpflichtenden Anordnung. Und ich habe im Vorfeld auch ein Interview gesehen mit einer Mitarbeiterin einer Organisation, die sich eben speziell mit Tätern beschäftigt. Und die hat in dem Interview auch gesagt, dass sie glaubt, dass eben so ein gewisses Maß an Offenheit und auch ja, Freiwilligkeit total wichtig ist, um wirklich zu den Menschen auch durchzudringen. Das heißt, also wenn solche Dinge dann angeordnet werden, man kennt das ja vielleicht von sich selbst, ne, wenn man irgendwie gezwungen ist, irgendwas zu tun, dann sitzt man da vielleicht eher mit verschränkten Armen und kann sich schlechter drauf einlassen. Aber wenn das eben verbunden ist, vielleicht auch mit Anreizen zu sagen, okay, wenn ich das jetzt hier durchziehe und mich da wirklich drum bemühe, dann hat das eben einen positiven Einfluss auf Verfahren oder wie gesagt auf Umgangsrechte oder was auch immer. Also das eine ist sozusagen die Leute zu zwingen, an diesen Kursen teilzunehmen. Das andere ist vielleicht auch entsprechende Anreize zu setzen und dann aber eben auch so ein flächendeckendes Angebot zu machen. Also das Beste wäre ja sowieso, wenn Menschen sich selber dann drum kümmern, wenn sie merken, ich habe hier ein Problem und ich komme da nicht raus.
Das wäre natürlich das Coolste, ne? wenn Täter oder Täterinnen selber auf die Idee kommen würden, Mensch, ich bin irgendwie ganz schön aggressiv. Da muss ich mal was machen.
Naja, ich weiß nicht, also in diesem Interview, also da, das war halt so eine Doku über so eine Organisation und da wurden auch mehrere Männer, waren es in dem Fall, interviewt, die dann anonymisiert dazu gesprochen haben und da gab es schon einen, der das von sich aus gemacht hat, der gemerkt hat, okay, ich komme da nicht raus, es passiert mir immer wieder, ich will meine Frau auf gar keinen Fall verlieren, ich will meine Kinder nicht verlieren und ich suche jetzt nach etwas, was mir helfen kann. Also das ist sicherlich nicht der Regelfall, glaube ich auch, leider. Ja. Aber gerade deswegen ist auch diese Website, glaube ich, ein gutes Angebot. Auch wenn ihr jemanden kennt oder damit was anfangen könnt, nutzt das auf jeden Fall, weil das ist, glaube ich, total wichtig, dass es das gibt, dass es die Möglichkeit gibt. Und das ist einfach ja, einer der wichtigsten Hebel, den man hat, genau da anzusetzen, wo das eigentliche Problem liegt.
Ja, voll. Ja. Und das ist natürlich das Nonplusultra, wenn, also das ist richtig toll, wenn, wenn das Leute dann von selbst erkennen. Wir packen euch den Link auf jeden Fall auch wieder in die Shownotes. Ja. Da könnt ihr dann mal gucken. Und wie Annelie sagt, wenn ihr auch jemanden kennt oder wenn ihr selbst betroffen seid, meldet euch unbedingt bei sowas. Applaudieren wir jeder Person, die sowas nutzt.
Ja. Habe ich großen Respekt vor, genau.
Ja, und auch wegen der Anreize, was du eben gesagt hast, finde ich auch, also genau, weil es ist natürlich so, dass man auch guckt, das ist ja auch bei Therapie so, ne, das es bringt nichts, wenn irgendjemand sagt, du musst Therapie machen, sondern die besten Ergebnisse werden eben erzielt, wenn die Person selbst sagt, ja, stimmt, ich will was verändern.
Ja.
Und daraufhin eben auch bereit ist, die Arbeit da reinzustecken. Es ist ja nicht so, dass jemand in Therapie oder auch in so ein Anti-Gewalt-Training geht und dann wird einem irgendwie einmal der Kopf gewaschen und dann ist gut. Ne? Also ja, klar, das erfordert schon auch sehr viel eigene Arbeit. Und letztendlich können Leute ja in Therapie oder auch in solchen Trainings nur bestimmte Werkzeuge erlernen, eigene Mechanismen erkennen und dann auch Werkzeuge erlernen, um Emotionen zu regulieren, um mit Situationen anders umzugehen und so weiter, um sich vielleicht anders abzureagieren und eben andere Ventile zu finden, wenn sie merken, dass sie irgendwie frustriert sind oder aggressiv werden.
Ja, ich glaube, was eben auch total wichtig ist, ist genau dieses, also erstmal so ein Problembewusstsein zu entwickeln, ne? Weil eben ganz viele Menschen, die dann selber der Aggressor, die Aggressorin sind, ja dann häufig eben auch die Schuld oder so im Außen suchen oder so, ne? Auch das sind ja häufig dann erlernte Dinge oder in anderen psychologischen Sachen begründet, aber das ist eben total wichtig, an dem Punkt anzusetzen. Und apropos Problembewusstsein, könnte man ja auch schon deutlich früher ansetzen, wenn wir jetzt mal so an Kitas oder an Schulen denken. Also wirklich, ich weiß nicht, ich glaube, diesen Wunsch haben wir schon öfter mal formuliert, ne, dass man gerade so bei den Jüngsten in der Gesellschaft eben auch, was so Bildung in solchen Dingen angeht, einfach auch schon anfängt. Also ja, wie gesagt, in Kitas oder Schulen einfach so verschiedene Gewaltformen und bestimmte Dynamiken. Das kann man jetzt mit Kita-Kindern natürlich nicht so machen wie vielleicht mit älteren Jugendlichen und so, aber sozusagen altersgerecht auch wirklich ein bestimmtes Problembewusstsein zu schaffen oder ein Bewusstsein dafür, was ist eigentlich Gewalt, wo sind Grenzen.
Ja.
Wie gehe ich mit meinen eigenen Emotionen um? Also all diese Sachen, das sind so Skills. Ich weiß, Kinder sollten das eigentlich im Elternhaus lernen, aber wie wir jetzt ja wissen, ist das eben nicht immer so. Mhm. Und manchmal lernen Kinder dort eben genau die falschen Dinge.
Ja.
Und dann ist ja schon die Frage, ob man dann ja auch in Institutionen wie zum Beispiel Schule da ansetzen könnte oder sollte. Ich glaube, das gibt es auch schon immer mehr, immer mal wieder in Form von Projektwochen oder so. Aber ich habe irgendwann mal gelesen, in Skandinavien gibt es jetzt ein Schulfach, Glücklichkeit, wo die Kinder sich dann damit beschäftigen, wie man glücklich ist und was das bedeutet, was ich süß finde.
Ja, das habe ich auch schon mal gelesen, ja.
Ja, und an sowas Ähnliches könnte man ja vielleicht in dem Bereich auch denken. Also es braucht ja vielleicht auch gar nicht ein Schulfach, sondern eher sowas, was sich immer wieder durchzieht und was man sozusagen immer mal wieder auch thematisiert, eben entsprechend altersgerecht und so.
Ja, voll. Also ich meine, letztendlich sowas Ähnliches gab es ja auch in dem einen Verein, in dem wir schon mal gearbeitet haben. Da sind wir als Organisation ja sozusagen auch in Schulen gegangen und haben eben mit Kindern über Gewalt gesprochen und so.
Mhm.
Ich finde auch, das muss eben einfach frühzeitig, man muss den Kindern Wörter geben für bestimmte Sachen. Ich habe mal ein Interview mit einer Sexualtherapeutin gelesen, die sich eben auch mit Kindern beschäftigt hat und die auch gesagt hat, wie wichtig es ist, dass Kinder bestimmte Begriffe einfach kennen. Also einmal präventiv, aber auch eben, wenn dann was passiert ist, also zum Beispiel sexualisierte Übergriffe, dass eben Kinder genau wissen, wie der Intimbereich heißt, wie die einzelnen Wörter für bestimmte Sachen sind. Einerseits, weil es erstens TäterInnen abschreckt, wenn Kinder diese Begriffe kennen und sich eben äußern können, und andererseits auch, damit Kinder, wenn etwas passiert ist, sich bemerkbar machen können und eben nicht erst die Erwachsenen rätseln, was heißt denn, die Person ist mit dem Bus in die Garage gefahren, sondern wenn eben wirklich einfach konkret benannt werden kann, was da passiert ist, dann kann auch viel schneller Abhilfe geschaffen werden. Das Kind kann viel schneller gerettet werden aus einer gefährlichen Situation, die vielleicht andauert.
Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst, und ich finde das auch total sinnvoll. Ich kann mir aber vorstellen, dass das in der praktischen Umsetzung gar nicht so einfach ist, wie man jetzt auf den ersten Blick vielleicht denkt, weil es ist ja total nachvollziehbar, dass das genau so ist. Und ich glaube, die allermeisten Sexualtherapeuten und Menschen, die sich damit intensiv befassen, würden dem wahrscheinlich zustimmen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, du möchtest in einer Kita oder auch in einer Grundschule solche Inhalte unterrichten, glaube einfach, dass dann nicht alle Eltern sofort Juhu schreien, weil es ja sowas von sexueller Früherziehung hat. Und dann ganz oft, also ich habe das jetzt so in den letzten Jahren immer mal wieder auch gehört, auch als Kritik, also aus den USA kennt man das ja auch, aber das ist auch in Deutschland, glaube ich, durchaus ein Thema, dass man Kinder zu früh sexualisiert und dass man sozusagen sie zu früh mit solchen Sachen konfrontiert. Ich meine, der Grund, warum viele Erwachsene den Intimbereich eben nicht beim Namen nennen, sondern mit irgendwelchen Koseworten benennen, ist ja, um das Ganze zu verniedlichen, um Dinge, die wir irgendwie als sexualisiert in unserem Kopf haben, dann von den Kindern noch fernzuhalten, ne, und das irgendwie so zu neutralisieren auf eine Art. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Intention dahinter. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es nicht so einfach ist, und trotzdem halte ich es für total sinnvoll, ohne zu sexualisieren. Weil ich finde schon, wenn man den Intimbereich und die unterschiedlichen Körperteile eben einfach ja, mit ihren konkreten Begriffen benennt, was ich jetzt im Übrigen gerade auch nicht machen kann, weil dann müssten wir das Häkchen auf explizit setzen, wenn jetzt hier bestimmte Begriffe fallen. Und dann würde das bedeuten, dass es bestimmten Altersgruppen eben auch nicht mehr angezeigt wird. Also das heißt, man merkt ja, wir haben da als Gesellschaft ja auch eine gewisse Sensibilität, eben solche ja vermeintlich sexuellen Dinge, wobei ich jetzt finde, Körperteile sind ja nicht automatisch sexuell, sondern sie sind ja erstmal genau das. Sie sind Körperteile und sie hat jeder, und dann auch zu wissen, wie die heißen, ist ja total gut und normal.
Ja.
Aber eben gerade bei bestimmten Körperteilen hat es eben schnell dann einen sexuellen Anklang. Und deswegen möchte man eben, wie gesagt, aus nachvollziehbaren Gründen das vielleicht dann eben von jungen Menschen eher fernhalten.
Mhm.
Und auf der anderen Seite, glaube ich, gilt das Ganze auch für andere Themen, wie zum Beispiel die Sache, wenn mein Papa oder meine Mama mich anschreien oder wenn sie mich in ein Zimmer einsperren, dann ist das Gewalt. Und ne, also dann sozusagen auch diese Sachen irgendwie zu benennen und für die Kinder einzuordnen, weil auch dafür haben sie ja dann ganz häufig keine Begriffe. Sie wissen natürlich, dass es sich schlecht anfühlt und dass sie das nicht mögen oder dass sie dann traurig sind oder so. Sicherlich, aber allein ne, auch dieses sozusagen die eigenen Gefühle zu erkennen und was geht eigentlich gerade in mir vor und warum ist das so und eigentlich ist das so nicht richtig.
Mhm.
Das sind ja auch alles so Sachen, das muss man halt irgendwie lernen. Und wenn man es eben zu Hause falsch lernt, dann bleibt ja nur noch, dass es irgendwie auf eine Art auch korrigiert werden kann.
Ja, insofern finde ich definitiv, dass man auch für sowas in Kitas und Schulen schon ansetzen muss, für den Kinderschutz einfach. Und auch, dass man Kindern eben beibringt, ihr habt bestimmte Rechte auf gewaltfreies Aufwachsen und dass ihr gefördert und gefordert werdet und so weiter.
Ja, du hast recht, damit fängt es ja eigentlich schon an, ne? Dass Kinder überhaupt ihre eigenen Rechte kennen.
Ja.
Fällt gerade ein, ich habe mal in einem Stadtteil gelebt, da gab es eine ganz süße Aktion zu Kinderrechten. Da haben die so verschiedene Aktionen mit Kindern gemacht zu verschiedenen Kinderrechten und ihnen das so spielerisch beigebracht. Das war ganz niedlich auf jeden Fall.
Mhm.
Ja, wir hatten ja jetzt Polizeien, Jugendämter, all diese Institutionen, auch Institutionen Schule, aber so insgesamt, dass man einfach sagt, die Kinder müssen einfach im Fokus sein.
Mhm.
Wir haben ja jetzt gelernt, ne, da finden wirklich massive Prozesse statt und das hat so starke Auswirkungen auf Kinder, wenn Dinge eben nicht so sind, wie sie sein sollten und wenn sie nicht unbeschwert aufwachsen. Und in diese ganzen Prozesse sind ja super viele Leute involviert, ne? Also jetzt diese Institutionen, die ich gerade genannt habe, aber eben ja auch alle in der Gesellschaft eigentlich, dass wir da alle auch genauer hingucken und auch sensibilisiert sind dafür, ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt.
Ja.
Aber während dieses ganzen Prozesses, ne, also von der Gewaltsituation dann zu Hause, über behördliches Einschreiten, also dann kommt die Polizei nach Hause, dann gibt es einen Gerichtsprozess. Also all diese Dinge, diese behördlichen Sachen, sollte es eben total wichtig sein, dass das Wohl der Kinder und eben auch diese Besonderheiten, die wir jetzt ja so rausgearbeitet haben, ne, bezüglich Prävention, aber auch wie Kinder Dinge verarbeiten, welche Auswirkungen es auf sie hat, dass all das Berücksichtigung finden muss. Also dass wir diese kleinen Menschen, die sie ja eben sind, in all ihren Besonderheiten da auch im Blick haben, dass man sich da eben immer wieder vor Augen führt, dass Kinder da wirklich ihr Leben lang drunter leiden könnten, wenn man da eben nicht
ja.
entsprechend handelt und tätig ist.
Absolut, bin ich voll bei dir, genau. Und letztendlich ein weiterer Aspekt ist ja auch immer wieder die Forschung. Da haben wir auch festgestellt, dass es halt, also es gibt schon sehr viel Forschung dazu. Das haben wir ja jetzt auch ausführlich dargestellt und es ist natürlich auch herausfordernd, zu Gewalterfahrungen in der Kindheit zu forschen. Aber wir haben, glaube ich, auch herausgestellt, dass es halt auch ganz dringend nötig ist, dass dazu noch sehr viel mehr geforscht wird und dass eben auch verschiedene Faktoren und Facetten noch besser verstanden werden müssen.
Ja, es ist eben auch wichtig, solche Konzepte und Strategien, ne, worüber wir jetzt ja gesprochen haben, in den unterschiedlichen Institutionen und überhaupt gesellschaftlich, eben auch auf Basis guter empirischer Erkenntnisse entwickeln zu können.
Ja, voll.
Ja.
Im besten Fall basieren die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Ja, im besten Fall.
Im besten Fall.
Ja, aber ich würde sagen, wir haben hiermit zumindest unseren Teil getan. Also das, was wir beitragen können,
ja.
haben wir hiermit beigetragen und hoffen, dass wir vielleicht da auch noch mal ein bisschen in Richtung Sensibilisierung was bewirken können.
Wir haben auf jeden Fall als Wissenschaftskommunikatorinnen jetzt sehr lange über Wissenschaft dazu kommuniziert. Das kann man auf jeden Fall sagen. Wir haben auch lange recherchiert, to be fair.
Ja.
Aber ich würde sagen, wir könnten jetzt hier noch super lange weiter diskutieren. Aber ich finde, also was ich auch von dem Fachtag mitgenommen habe, da waren ja wirklich unglaublich viele Stellen, die eben mit diesem Prozess auch befasst sind, vereint. Und deshalb fand ich diesen Fachtag nämlich auch so toll, ne? Weil dort das Jugendamt und die Polizei und die Staatsanwältin und verschiedene Hilfseinrichtungen alle an einem Fachtag versammelt waren und eben darüber sich ausgetauscht haben, was man tun kann, um diese Prozesse für Kinder zu erleichtern, um Kinder besser vor Gewalt zu schützen im Rahmen von häuslicher Gewalt.
Mhm.
Und ich glaube, sowas braucht es noch viel häufiger.
Absolut.
Insofern, ja, hoffen wir jetzt einfach, dass es das in Zukunft auch häufiger geben wird.
Und wir dazu eingeladen werden.
Ja, genau. Könnt uns gerne einladen. Komm mit einem Poster vorbei. Oder gucken wir dann, schreibt uns an. Ja, auf jeden Fall machen wir jetzt hier aber einen Schlussstrich für heute. Und wir hoffen, dass ihr die Episode sehr informativ fandet. Wir hoffen auch, dass es euch nicht erschlagen hat, was wir heute und auch beim letzten Mal alles insgesamt und beim vorletzten Mal alles zu häuslicher Gewalt so erzählt haben. Wir hoffen, dass ihr euch jetzt sehr informiert fühlt und dass wir euch vielleicht auch ein bisschen sensibilisieren konnten für das Thema und dass es eben es wert ist, genauer hinzugucken, wie es den Kindern in unserem Land geht. Und von daher, wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst uns gerne irgendwie einen Kommentar da oder folgt uns auf Instagram. Da findet ihr uns unter Krimschnack. Ihr könnt uns auch jederzeit gerne eine Bewertung in eurem Podcatcher dalassen. Da freuen wir uns auch immer. Oder wenn ihr uns Nachrichten schreibt und uns so ein bisschen auch von euch erzählt, von dem Kontext, weshalb ihr Krimschnack hört und welche Themen euch auch so beschäftigen. Das finden wir mal sehr interessant. Mhm. Achso, ihr könnt uns übrigens auch eine Mail schreiben an krimschnack@protonmail.com. Und auch da freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt.
Ja, genau. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt noch einen guten Start in das neue Jahr 2026. Bleibt alle gesund. Ja, seid erfolgreich. Das sind jetzt die Anordnungen fürs neue Jahr. Seid glücklich. Genau, das wünschen wir euch auf jeden Fall. Und wir hoffen dann, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören.
Ja, alles Gute auch von mir und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns schon auf das neue und nächste Jahr mit euch.
Ja, genau.
Tschüss.
Bis dann. Ciao.